Wollen
wir? Wir wollen.
Na dann. Herzlich willkommen zum Pickdrop-Podcast. Ich bin Andreas Kudowski und ich bin seit 20 Jahren Fotograf und habe nebenher auch noch Pickdrop gegründet, weil ich selbst ein schönes Tool zum Übertragen meiner Bilder an meine Kunden gebraucht habe. Und weil ich die Fotografie so sehr liebe, treffe ich in diesem Podcast regelmäßig all die Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, deren Arbeit mich persönlich begeistert. Damit habe ich dann endlich einen Grund, diesen Leuten all die Fragen zu stellen, die ich immer habe, wenn ich mir deren Arbeit so anschaue auf Instagram, auf deren Webseiten und Co. Und im Idealfall kannst du als Hörer hier heute auch noch was davon lernen. Und damit geht's auch los. Das Intro ist durch. Heute bei mir zu Gast ist nämlich Chiara Noack. Sie ist von Beruf Green Consultant im Film- und TV-Bereich. So steht's auf ihrem LinkedIn-Profil. Liebe Chiara, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich mich auch. Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
Hast du ja gerade schon sehr gut und kurz und knapp gemacht, aber genau, ich bin Green Consultant für Film und TV, so nennt sich jedenfalls diese Weiterbildung, die man dann macht, wie man sich dann nennen darf, und bin auch gleichzeitig noch Producerin und im besten Fall vereinige ich beides auch, mache quasi Green Consulting und Production zusammen, aber sonst läuft das beides auch sehr gut parallel und mache das hauptsächlich so im Werbebereich, letztlich auch viel ein bisschen dokumentarisch. Genau, das ist so mein Fokus zurzeit.
Und wenn ich dich jetzt rein theoretisch natürlich auf einer Party kennenlernen würde, wie würdest du mir deinen Beruf so nach dem zweiten Prosecco, also rein theoretisch, das ist jetzt so nie passiert natürlich, ne? Wie würdest du mir deinen Job beschreiben?
Wahrscheinlich so klassisch, ja, ich mache was mit Medien und auch so nachhaltiger Fokus. Wenn ich es jetzt ganz einfach und aller zwei Prosecco erklären möchte. Wenn wir trotzdem noch ganz gut im Gespräch sind.
Also der dritte, vierte Prosecco. Genau, theoretisch wurde vielleicht an dieser Stelle schon getrunken. Ja,
ja, wie würde ich sie beschreiben? Ich glaube, ich würde sagen, dass ich bei Produktionen alle Seiten berate, wie ihr Projekt nachhaltiger, grüner und CO2-reduzierter sein kann. Das klingt jetzt irgendwie ganz schön langweilig nach so viel Prosecco, aber ich glaube, das wäre es tatsächlich, was ich sagen würde.
Nee, und ich würde dann rein theoretisch, wenn wir uns auf einer Party treffen würden,
ja.
Der Gag wird nicht besser, ne? Also wir haben uns halt mal auf einer Party kennengelernt von einem tollen Kollegen von Marc Justus Schüller. Dann würde ich dich natürlich fragen, und wie viele Plastikbecher hast du schon von den Sets gerettet? Ne? Das liebst du, wie ich weiß.
Das ist meine Lieblingsfrage, ja. Weil irgendwie alle immer denken, Nachhaltigkeit ist gleich Plastikbecher oder nicht der Plastikbecher.
Ja, aber ist es doch, oder? Das ist doch dein Job.
Ja, genau. Ich zeige auf alle Leute am Set, die noch Plastik in der Hand halten.
Du bist für Shaming da.
Tatsächlich, ich wurde schon mal Ökopolizei genannt. Und also es gab schon interessante Bezeichnungen von meinem Job oder von mir, wie ich dann am Set stehe. Aber tatsächlich ist es wirklich nie ich zeige nie mit dem Finger auf Leute oder es ist auch nie so ein Kontrollieren. Das denken auch immer ganz viele, wenn ich dann am Set stehe, dass ich jetzt hier als Kontrolle da bin.
Ja, guckst genau, ob ich jetzt das Fleischgericht oder das Veggie-Gericht da im Catering ausgewählt habe.
Ich mache Strich und berichte dann im Nachhinein der Produktion. Nein, genau das ist es tatsächlich nicht.
Was ist es denn? Spaß beiseite. Wer sind denn so deine typischen Kunden und was machst du da grob bezeichnet?
Also ganz typische Kunden sind einfach Produktionsfirmen. Mhm. Wie gesagt, gerade besonders im Werbefilmbereich oder halt auch Dokumentarfilmbereich. Aber das nimmt sich am Ende nicht unglaublich viel in meiner Arbeit, wie ich arbeite. Und neuerdings tatsächlich auch schon Agenturen. Also, dass die Agentur schon vorgreifen möchte.
Also vor der Produktion.
Genau, richtig. Das kommt gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber an sich, beide AuftraggeberInnen geben mir den gleichen Job. Und zwar ist es der, einfach zu schauen, wie können wir unsere Produktion ressourcenschonender gestalten. Mhm. Und es geht wirklich los bei den Pappbechern. Tatsächlich, aber geht noch viel, viel weiter. Und eigentlich sagen wir auch immer, wir Green Consultants, beziehungsweise ich habe so ein kleines, ich bin Teil eines kleinen Kollektivs, die nennen sich Rosa. Und unser Ziel ist eigentlich immer, allen zu sagen, es müsste schon viel, viel früher anfangen, zwar beim Konzept. Mhm. Also es ist nicht erst, wenn alles abgesegnet ist und das Konzept steht und alles andere steht auch und dann kommen wir ins Projekt, sondern eigentlich müsste man schon anfangen zu sprechen, wenn man in die Konzeption von Projekten geht.
Also, dass nicht von Anfang an die Produktion muss in Südafrika stattfinden, weil das ist das Setting und wir brauchen diese Windy Road, wo das Auto runterfährt und es ist ja immer die gleiche Straße und so weiter, sondern das können wir das nicht in Brandenburg drehen. Das ist dann sozusagen dein...
Du hast jetzt den schönsten Ort als Alternative ausgewählt. Aber ja, genau. Also es geht wirklich darum, wie können wir Geschichten erzählen, ohne dass vielleicht super weit gereist werden muss oder ohne dass 30 Leute mitreisen müssen. Ich weiß, wir alle lieben Reisen, glaube ich, und wir freuen uns, wenn eine Anfrage reinkommt, wo es heißt, Leute, wir fliegen jetzt nach, weiß ich nicht, Spanien und verbringen da ein paar Wochen in Barcelona und Umland, dann sind alle so, oh cool, ja.
Kommt drauf an, wie lange man dabei ist in dem Job. Irgendwann wird es
vielleicht auch anstrengend, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, so alle sind immer so, ach, die reisen. Und ich verstehe das. Ja. Ich verstehe das total. Aber es zeigt einfach, sobald man so Reisen hat oder Produktionen, wo wirklich auch mit Serviceproduktion und dann fliegen Kundeagenturproduktionen darüber, das ist ein immenser Unterschied zu einer lokalen Produktion. Und deshalb geht es wirklich schon darum zu überlegen, wie können wir unser Konzept umsetzen, dass es nicht an Qualität einbüßen muss. Das ist ganz wichtig. Also wir würden niemals sagen, nein, so geht das nicht. Also wie gesagt, wir sind ja auch beratend tätig und ich glaube, wenn man in der Kreativbranche allgemein tätig ist, will man auch, dass es ein schönes Produkt wird, dass es gut aussieht, dass es eine gute Geschichte erzählt, aber dass man vielleicht so ein bisschen mal um die Ecke denkt.
Aber ich habe das Gefühl, das ist dir zu Recht total wichtig, jetzt nicht als die Meckertante rüberzukommen, die dann sagt, Badesee statt Capri oder so, weil ansonsten ist doch dein Job wahrscheinlich verdammt. Wenn das Gefühl wäre, was alle haben, wenn ich mir die jetzt ans Set hole oder den oder wie auch immer ihr sagt, ihr seid ein Kollektiv, dann wird es nur für alle anstrengend. Das wäre eine scheiß Ausgangsposition, oder?
Ja, total. Also weil wirklich, das merke ich jetzt, ich meine, wie lange ist das jetzt? Ich glaube, seit fast 3 Jahren mache ich den Job jetzt. Und da ging das alles gerade los und da war die Euphorie groß. Also als ich diese Weiterbildung gemacht habe über die IHK.
Während Corona?
Kurz danach. Also okay. Ja, genau, so während kurz danach. Da war es so wirklich dieses, oh, jetzt gibt es dieses Berufsbild in der Filmbranche wirklich, in der fiktionalen TV- und TV-Welt. Da gibt es auch gewisse Standards, an die sich jetzt mittlerweile gehalten werden muss. Und da war es vorher selbstverpflichtend und alle wollten auf diesen Zug springen. Und da war es irgendwie total, oh, jetzt haben wir hier ein neues Teammitglied und lasst uns doch das alles mal machen. Und ich glaube, irgendwann kam so dieser Punkt, wo Menschen gemerkt haben, das ist ja zwar gut, aber ganz schön anstrengend. Es kostet mehr Geld. Und irgendwie ist es auch neu. Und alles, was neu ist, da sind die Leute erstmal manchmal skeptisch. Ich kann mich immer daran erinnern, wie der Ausbilder Philipp Gassemann meinte, Routine ist der Energiesparmodus des Gehirns. Und sobald du die Routine halt verlässt, wird es halt ein bisschen anstrengender. Und ich glaube, wir sind dann so ein bisschen in so eine kleine Position gerutscht, wo es dann wirklich eher anstrengend als irgendwie eine große Euphorie war. Und ich habe dann wirklich gemerkt, man darf dieses Thema nicht irgendwie, man darf nicht als die Person auftreten, die Leute ein schlechtes Bild, also einen schlechten, wie sagt man?
Die Negatives reinbringt in das Ganze.
Genau, richtig. Oder auch irgendwie auf Departments zeigt und sagt, die machen es noch nicht richtig. Weil es ist irgendwie schon, man muss einfach das noch anstoßen. Wir sind noch nicht da zu sagen, okay, hier, das läuft nicht so gut. Das muss unbedingt besser gemacht werden. Also klar, das sagen wir schon, aber auf eine andere Art und Weise.
Hast du schon mal erlebt, dass sogar ein Department aktiv dagegen gearbeitet hat? Also wir gehen noch später tiefer rein, wo genau überhaupt Verbesserungen stattfinden können. Aber wurdest du schon mal, boykottiert ist ein zu großes Wort, aber hat schon mal jemand gesagt, ach komm, die nervt nicht, ist mir jetzt egal, was die sagt, ich mache das Gegenteil?
Ich glaube, mir zu sagen, ich mache das nicht, ist so, glaube ich, noch nicht passiert, aber so unterschwellig.
Ja, das meinte ich auch.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das hängt gar nicht vom Department ab, sondern einfach wirklich von der Einstellung der Person oder halt auch vielleicht vom Workload schon. Kann auch sein. Es ist auch immer, wenn schon alle Leute auf Kante arbeiten gerade, dann ist es, und ich dann noch anrufe und sage, hallo, guten Tag, na, wollen wir mal über Nachhaltigkeit sprechen? Da ist schon ein paar Mal, kam da schon ein bisschen was entgegen.
Du machst Film und Werbung. Film haben wir jetzt alle spätestens durch, wie heißt der liebe, nette Top-Schauspieler, der erfolgreichste Deutschlands.
Meinst du Matthias Schweiger?
Nee, der andere, der immer nuschelt.
Ach, Til Schweiger.
Aber Til Schweiger, du musst jetzt doch gar nichts dazu sagen. Ich will dir hier nicht in deine Karriere irgendwie, aber spätestens durch das, was alles da geschrieben wurde, haben wir auch alle gemerkt, wie groß der Workload in der Filmbranche sein kann. Also hat auch der Mainstream das gelernt. In der Werbebranche mal so, mal so. Foto machst du gar nicht, ne?
Nee, also Foto als Producerin, wenn denn begleitend. Mhm. Also, dass es dann wirklich irgendwie parallel auf eine Produktion ist. Aber jetzt rein Foto, gab es bisher einfach noch nicht die Möglichkeit. Mhm. Würde ich nicht nein sagen, aber.
Es liegt natürlich daran, dass Fotoproduktionen alle schon wahnsinnig nachhaltig sind und da niemand mehr irgendwie, ja, nee. Okay, bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, würde ich gerne verstehen wollen, was hat dich dazu motiviert, diesen Beruf zu wählen?
Ich glaube, das ging viel privat los. Also woran ich mich wirklich aktiv erinnern kann, ist, dass ich in Kanada war. Mhm. Das ist auch ein bisschen widersprüchlich, weil jetzt würde niemand sagen.
Ne? Hm? Hingepaddelt.
Hingepaddelt, ja. Genau, geschwommen. Koffer war an der Leine hinten dran. Nein, aber tatsächlich war ich da auf Vancouver Island und wir haben so eine ganz tolle Tour gemacht, Whale Watching, und haben Seeotter gesehen. Und dieser Mann, der uns da diese Tour irgendwie, der uns informiert hat, war Biologe und sagte, hier wird es in 20 Jahren aussehen wie in San Diego, Kalifornien. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir waren da in so einem, an einem Ort, wo es noch so Regenwald gibt, aber so wie so ein bisschen nördlicher Regenwald, das ist dieser tropische, und es war alles grün, es war alles einfach, es war wunderschön, und das hat mich damals so getroffen, das ist jetzt schon, wann war das, 2017 war das, also ich dachte, oh mein Gott, dieser Ort hier ist so wunderschön und er darf jetzt nicht so versanden, und Palmen sind auch toll, aber wenn das eigentlich mal ein Ort war, wo keine Palme stehen sollte. Und dann habe ich angefangen, oder da war ich schon in meinem Studium. Und
was hast du studiert?
An der Filmuniversität Babelsberg habe ich digitale Medienkultur studiert.
Also schon immer das Mediengedöns.
Genau, schon immer Medien, schon
einer
immer
von,
Film.
Eine von uns, ja.
Genau, vom Beginn an. Und habe dann stand dann an Sets und war immer so, boah, irgendwie läuft ja ganz schön viel schief. Also als erstes sieht man immer den Müll, der produziert
wird. Nach dem
wird.
Erlebnis in Kanada.
Genau, richtig. Und dann hatte ich ein Seminar ethischer Film, und da ging es ganz viel um Arbeitsbedingungen im Film und auch um Gleichberechtigung, aber eben auch um quasi Umweltbewusstsein im Bereich Film. Und dann hat sich das alles so weiterentwickelt. Ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, habe dann dazu Seminare besucht, und da kam dann irgendwann diese Info, hey, es wird bald eine Weiterbildung geben. Und das war wirklich ein absoluter Selbstläufer, bis ich dann da vorm Computer saß und diese IHK-Weiterbildung gemacht habe.
Also wirklich aus einem Interesse raus. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich sehe das hier, da ist noch eine Lücke, eine Marktlücke, da gibt es noch nicht viele Experten, da kann ich für die nächsten 10 Jahre mir einen sicheren Job suchen.
Nee, gar nicht. Tatsächlich wirklich reines Interesse und total angefixt durch die Bachelorarbeit und wollte da irgendwie weiter mitarbeiten. Ja.
Und deswegen sitzt du auch hier vor mir im Jutesack mit so selbstgenähten Schuhen und so weiter und so fort. Ich gebe dir hiermit nur eine Steilvorlage, mir zu erklären, dass das hier alles nicht sein muss quasi. Ne? Es ist Nachhaltigkeit ist vereinbar mit Spaß haben, auch am Set. Und
auf jeden Fall. Also muss es irgendwie sein. Ich glaube, wir müssen das alles. Es ist halt irgendwie immer so dieser Grad. Ich meine, wir haben das, glaube ich, alle schon gehört und gelesen, zigmal. Aber dass es einen viel größeren Effekt hat, wenn alle einen Teil dazu geben, als wenn wenige perfekt leben. Und auch das, ich habe, glaube ich, eine Zeit lang mich super doll darauf fokussiert, so wenig Müll wie möglich zu produzieren, alles, was geht, wieder zu verwenden. Und ich habe irgendwann wirklich gemerkt, boah, das ist einfach, das hält man nicht ewig durch, weil es irgendwie dich auch so ein bisschen einschränkt. Und auch heutzutage Biomärkte, dass du da irgendwie unverpackt einkaufen kannst, ist einfach wahnsinnig teuer geworden. Also ist auch wirklich ein Privileg, irgendwie nachhaltig zu leben. Irgendwie oder Fair Fashion zu kaufen. Und ich finde, man kann da aber einen gesunden Mittelweg finden, der für einen funktioniert, wo man sagt, ich konzentriere mich auf Punkte in meinem Leben, da setze ich das um. Und man darf sich aber niemals verteufeln. Also ich kenne das von mir selber, dass wenn ich einen Flug buche, ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich jetzt wirklich gerade einen Flug in Urlaub gebucht. Aber man merkt auch selber, die Motivation sinkt, wenn man sich alles selber schlecht redet, und das Mittelmaß und dann halt aber viele. Das ist, glaube ich, die Lösung, dass wir auch selber dranbleiben und immer motiviert bleiben, weiterzumachen.
Ich habe es jetzt auch von dir noch nicht erlebt. Wir haben uns jetzt ein paar Mal irgendwie privat gesehen, dass du jetzt, ich glaube, im Vergleich zu anderen Menschen hast du mich noch nie belehrt, wenn ich irgendwie was Bestimmtes gemacht habe. Oder wenn man dir auf Instagram folgt, natürlich reist du und bestimmt auch jetzt nicht immer mit dem Fahrrad bis in die Alpen oder so, sondern auch mal mit der Bahn. Ne? Okay, doch, ganz vorbildlich. Ich glaube persönlich auch, dass das der viel, viel bessere Weg ist. Ja.
Aber das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil irgendwie ich habe so gemerkt, dass gerade so meine Freunde im Umfeld manchmal sich automatisch mir gegenüber erklären, seitdem ich das beruflich mache, dass sie irgendwie sagen, ja, ich esse ab und zu noch Fleisch, also gar nicht so viel. Und ich bin immer so, hey Leute, das ist alles okay, weil allein, dass sie mir das schon sagen, zeigt ja, dass sie irgendwie drüber nachdenken. Aber ja, also es ist absolut diese Waage zu finden, was funktioniert für mich, wo kann ich sagen, da mache ich was. Und das ist das Allerwichtigste, finde ich.
Und das ist auch das, was du dann den Leuten, die an der Produktion beteiligt sind, versuchst beizubringen.
Ganz genau.
Warum ist dann ausgerechnet in dieser Medienbranche bei TV und Film Nachhaltigkeit so wichtig? Läuft da so viel schief oder?
Also ich glaube, erstmal muss man sagen, auch wenn wir selber in dieser Branche arbeiten und denken, die ist die größte, ist es ja trotzdem irgendwie immer noch eine recht kleine Branche im Vergleich zu.
Ist jetzt nicht Betonherstellung.
Genau, ist nicht
sowas, ne?
Die Ölindustrie. Ja. Also wir sind trotzdem irgendwie im Vergleich immer noch recht klein, aber auch wir haben einfach eine gewisse Art zu arbeiten, die nicht unglaublich umweltverträglich ist, weil wir so viel reisen, weil wir sind eine Branche, in der ganz schnell Dinge errichtet werden und dann auch ganz genauso schnell wieder abgerissen werden. Mhm. Ich spreche jetzt irgendwie von Sets oder ja, genau, also hauptsächlich von Sets. Gibt es ja auch im Fotobereich und im Filmbereich.
Messebau und so weiter. Also,
auch das, ganz genau, das spielt sehr zusammen am Ende. Und das, da gibt es einfach wirklich viele Dinge, wie auch wir verbessern können, also oder wo wir Ressourcen sparen können, wo wir einfach so ein bisschen Bewusstsein schärfen können und auch aus Erfahrung, dass sich dann das automatisch auf viele andere Bereiche ausprägt. Also dass man dann vielleicht, wenn man auch im Job damit konfrontiert wird, dass man merkt, ah ja, so geht's ja auch und dann übernehmen das viele. Also das ist so unsere Denke, dass das tatsächlich dann auch ein allgemeines, so wie soll ich sagen, Bewusstsein einfach schafft.
Also dir geht's also gar nicht nur darum, dass auf dieser Produktion jetzt weniger CO2, weniger Müll und die ganze Liste, die wir später noch durchgehen werden, produziert wird, sondern dass es auch auf andere Bereiche abfärbt.
Ja, auf
dadurch,
jeden Fall.
Weil Medien eine Wirkung haben, oder?
Ja, richtig. Also auch wenn ich mit einem Dienstleister spreche, das ist zwangsläufig nicht immer ein Dienstleister, der nur in der Filmbranche tätig ist.
Catering zum Beispiel.
Genau, richtig. Und schon mit denen zu sprechen, ist vielleicht irgendwie eine Art von, ah, okay, beim Film machen die das jetzt so, na, dann probiere ich das doch mal bei meinen Events, wo ich Caterer bin, auch. Und dann ist das vielleicht irgendwie ein Event, wo man das von sich aus anbietet. Und dann sind die Leute, die diese Events veranstalten, den Caterer gebucht haben, sind so, ach guck mal, der Caterer arbeitet nachhaltiger, wie können wir? Also es ist ja eine ewig lange Kette, die sich immer und immer weiterentwickelt. Man muss halt irgendwo anfangen und auf keinen Fall möchte ich irgendwie sagen, Leute, seid jetzt am Set alle nachhaltig und trennt Müll und dann geht nach Hause und macht wie immer weiter.
Fährt der Regisseur mit dem Porsche ins Kempinski nach Feierabend, ist am nächsten Morgen wieder da.
Der E-Porsche.
Der E-Porsche natürlich, genau. Was glaubst du, warum, also klar, es gibt ganz viele Bereiche, in denen noch viel sich tun muss und es gibt Bereiche, die noch viel, viel schlimmer sind, aber warum ist eigentlich ausgerechnet unserer Branche das bisher so wenig Thema gewesen?
Ich glaube, weil wir sind irgendwie eine Branche, in der wahnsinnig viele Menschen zusammenarbeiten, aber auf jedem Projekt sind das andere Menschen. Wir haben nie richtig ein festes Team. Mhm. Und das ist so eine Schnelllebigkeit, in der sich Routinen oder irgendwie Workflows selten richtig gut entwickeln. Also klar, es gibt Produktionsfirmen, die ihre Workflows haben, aber es sind so wahnsinnig viele freie Leute dabei, also Freelancer. Und dadurch haben wir immer wieder, es ist immer wieder ein neues Einarbeiten. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt haben wir uns vielleicht gerade alle, haben eine Struktur gefunden, ist das Projekt vorbei und es geht ins nächste und es kommen wieder neue Leute. Mhm. Und es macht es super schwer, irgendwie solche Themen. Es ist ja nicht nur Nachhaltigkeit, es ist ja auch Gleichberechtigung oder
also Umgang miteinander allgemein.
Richtig, genau. Oder allgemein effizientes Arbeiten, dass nicht drei Leute denselben Job machen müssen und so weiter und so fort. Also es sind ja ganz, ganz viele Themen, die diese Art zu arbeiten erschweren. Und das ist im Film ja nochmal ein bisschen anders. Da arbeitest du ja monatelang zusammen. Aber gerade in der Werbung, das sind manchmal wirklich nur, je nachdem, welche Position du einnimmst am Set, sind das wirklich manchmal vielleicht nur 2 Tage. Und das macht es super schwer, da das zu etablieren. Und so, ich glaube, da fällt es einfach schwer, gewisse Themen anzusprechen und langfristig zu bearbeiten.
Wenn man es positiv drehen will, kann man sagen, es gibt einen riesigen Hebel da. Also da gibt es mit nicht wenig Aufwand, ich will das jetzt nicht kleiner machen als es ist, aber mit okayem Aufwand kann man eine Branche ziemlich umkrempeln. Hast du das Gefühl, das kriegst du gerade schon hin? Für deinen kleinen Teil der Branche, den du bisher mit dem du zu tun haben durftest in den letzten Jahren?
Ich glaube, Tatsächlich hatte ich neulich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil ich bei einem Projekt bei einer Produktion jetzt schon mehrmals als Green Consultant mit meiner einen Kollegin gearbeitet habe. Und wir haben uns wirklich Stück für Stück wir haben uns immer angeschaut, okay, wie lief's letztes Mal und was können wir jetzt dieses Mal noch anders machen? Mhm. Und da gab es tatsächlich dann einer aus der Crew, der zu mir kam und meinte, guck mal, ich habe jetzt schon das und das verändert und verbessert und war total happy darüber. Und ich war total happy darüber, weil es wirklich so ein, schau mal im Vergleich zum letzten Mal, was wir jetzt schon wieder anders gemacht haben.
Also jemand von der Produktion, mit dem du schon mal gearbeitet hast, der hat da was gelernt und noch bevor du ihn beim nächsten Mal darauf hinweisen musstest, das bitte wieder zu machen,
genau,
hat er das
oder sogar selber weiterentwickelt und selber nochmal überlegt, okay, wie kann ich das jetzt den Leuten schmackhaft machen? Und das war ein total schönes Erlebnis, weil wir wirklich, ich habe so richtig gemerkt, ach cool, das ist jetzt schon ich glaube, das war das dritte Projekt, was ich mit denen zusammen gemacht habe als Green Consultant und habe so richtig gemerkt, wie wir uns wirklich vom allerersten Mal Schritt für Schritt weiterentwickelt haben und auch wie das beim Team, die dann teilweise dieselben Personen waren, auch schon so Routine geworden ist und dann haben wir immer wieder Gespräche geführt, auch mit der Maskenbildnerin, dann so, wie sie jetzt irgendwie das bei sich nochmal umgestellt hat und wie gut es funktioniert. Und das ist irgendwie, das sind kleine Steps, aber es sind irgendwie so, alleine, dass die Leute dann kommen und sagen, guck mal, das habe ich jetzt verändert, ist schon irgendwie voll schön.
Verändern das ja nicht nur für die Produktion, auf denen du da bist, sondern ja auch auf den 8 von 10 Produktionen, auf denen du nicht da bist. Das heißt, dein 1-2 Male Einfluss haben ja wiederholenden Einfluss und das ist ja so jetzt nicht exponentielles Wachstum, aber das hat ja richtig Einfluss am Ende.
Ja, also ich hoffe, dass sie das vielleicht so mitnehmen. Ich glaube, einige Departments auf jeden Fall, weil wenn du dir manchmal irgendwie einen Grundstock an Wissen, Materialien und so weiter angeeignet hast, nimmst du das automatisch mit. Also ich hoffe, dass das dann automatisch von den Crewmitgliedern auch mitgenommen wurde. Das wäre natürlich sehr schön.
Ich habe jetzt ein bisschen die Zwickmühle. Ich will eigentlich gerne konkreter werden. Was kann man denn alles machen? Ist aber so dieses Runterrattern, das, Licht, LED-Licht, keine Plastikbecher und der ganze Kram. Ich will aber den Hörern auch sagen, wir kommen da gleich hin. Geduldet euch noch 5 Minuten, weil ich würde gerne erstmal noch so allgemein bei der Branche bleiben. Was hast du denn, nicht bei dir, sondern bei dem Teil, der es eben nicht bewusst bisher gemacht hat, in den letzten Jahren an Veränderungen wahrgenommen? Gibt es? Also du hast ja gerade schon gesagt, es gibt so einige Leute, die auf dich zukommen und sagen, guck mal hier und so. Aber hat sich im Großen und Ganzen schon was verändert?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, also wenn wir jetzt nochmal ganz groß denken, jetzt nicht nur die Werbebranche, sondern wirklich allgemein die Filmbranche, da gibt es jetzt wirklich etablierte ökologische Standards und ein Label, was sich Green Motion nennt. Und diese Standards musst du mittlerweile umsetzen, wenn du eine bundesgeförderte Produktion bist. Und wenn wir mal irgendwie ins Kino gehen und am Ende vom Abstand oder auch am Anfang vom Film gucken, sehen wir eigentlich jeder Film, jede Serie ist gefördert. Das ist unser System in Deutschland. Und das ist ein totaler Schritt, dass das jetzt sogar verpflichtend ist. Also die Leute müssen, wenn sie sich sogar schon bewerben, sagen, welche Maßnahmen sie einhalten werden und müssen das dann auch durchführen.
Woher kommt das? Wer hat das eingeführt?
Das ist vom BKM, das ist vom Bundesministerium für Kultur und Medien. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ja. Genau. Also Claudia Roth und so weiter.
Die Grünen wieder, haben wir es wieder.
Ja, ist doch schön.
Ja, ist super. Ja.
Nee, also tatsächlich, dieser Arbeitskreis hat sich schon viel früher entwickelt, ohne jegliche staatliche, dass da irgendwie jemand von der Bundesregierung mit drin saß. Also es waren Sender, Förderer, Produktionsfirmen große, die sich ja zusammengetan haben. Und dann wurde es irgendwann politisch.
Ich meine, es war ja auch mal CDU-führt, wenn ich jetzt richtig mich erinnere. Also es ist jetzt gar nicht so sehr, dass da jetzt irgendwie die Grünen sagen, ihr dürft jetzt alle nur noch nicht mehr aus Plastikflaschen trinken auf Filmproduktion. Das macht dich wahnsinnig, dieses Beispiel. Ne? Es ist so schön, es macht
ist
Spaß.
Es so plakativ,
ja, natürlich,
ich weiß, es passt.
Nee, sondern es ist ja auch, anscheinend hat sich da ja auch parteiübergreifend ein Denken verändert, zum Glück in den letzten 10 Jahren.
Ja, ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall. Das war ja auch ein langer Prozess, das ist ja auch schon ein paar Jahre in der Mache, dass sowas überhaupt durchgesetzt werden kann.
Und glaubst du, ohne diesen Druck übers Geld hätte sich was verändert?
Das ist eine interessante Frage, weil tatsächlich sehen wir das ja, in der Werbefilmbranche haben wir diesen Hebel nicht. Da gibt es keine staatlichen Förderungen. Da gibt es einen Kunden, der sagt, hier ist mein Budget und jetzt mach was draus. Da haben wir diesen Hebel nicht und wir sind schon immer so, es ist sehr interessant, weil entweder gibt es einen Kunden, der ohnehin zur Nachhaltigkeit steht und sagt, wir wollen das und dann kommt das Top-Down, was eigentlich super ist, weil du brauchst die Unterstützung von Agentur und von Kunden, die sagen, wir wollen das und wir unterstützen euch da auch bei. Oder es gibt Produktionsfirmen, die sich dem Ganzen selber verschrieben haben, freiwillig.
Und das auch dann, als USP vielleicht auch.
Ganz genau, ja, voll. Also ja. Das ist, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Und, oder es gibt auch irgendwie eine Person, die in der Firma den Green Consultant gemacht hat und jetzt sagt, so Leute wollen wir nicht mal. Mhm. Und die das dann quasi der Agentur anbieten und die Agentur bietet das dann dem Kunden an. Also es gibt irgendwie so beide Wege. Aber der Hebel, dass du finanziell irgendwie davon abhängig bist, ob du das jetzt nachhaltig produzierst oder nicht, den haben wir in der Werbung einfach nicht. Es ist schon.
Ich formuliere das mal direkt. In der Werbung passiert es noch nicht so viel wie bei den Filmen, wo Geld davon abhängt. Ist das das, was du jetzt, wo du jetzt ein bisschen einmal drum geschifft bist?
Nee, ich weiß es gar nicht. Ich kenne keine Zahlen. Mhm. Ich weiß nicht, weil bei mir landen ja nur die grünen Anfragen.
Ach blöd, du hast so einen Survivor-Bias eingebaut quasi.
Mhm. Also es ist. Passiert nicht so oft, dass jemand anruft und sagt, hey, wir brauchen dich, aber eigentlich brauchen wir dich nicht. Aber
das wäre auch ein bisschen fies.
Es ist schon noch weniger, auf jeden Fall. Also dadurch, dass es eine verpflichtende Maßnahme in der Filmbranche ist, ist es natürlich da exponentiell gestiegen, wie viele Produktionen am Ende grün oder nachhaltiger produziert werden. Und in der Werbung ist es freiwillig. Deshalb würde ich schon vom Gefühl her sagen, ja, es ist natürlich immer noch weniger. Mhm. Aber ich muss auch wirklich sagen, es gibt tolle Produktionsfirmen, die da total hinterstehen und das teilweise einfach mitverkaufen, ohne dass irgendwie, das ist so deren, einfach Teil deren, also vom Angebot und dann
so.
Wird es durchgezogen.
Der Igel wohnt jetzt hier. Genau. Wer den Witz kennt, ja. Jetzt hast du das Positive da betont. Ich bin ja hier für die Investigativfragen heute verantwortlich, hatte ich dir schon im Vorgespräch gesagt. Nein, für wie viele dieser Produktionen oder der Leute, die dahinter stecken oder diese Entscheidung treffen, dich zum Beispiel an Bord zu holen und nachhaltig zu produzieren, ist das so ein Feigenblatt? Also entweder um die schon erwähnte Förderung zu kriegen oder um gut dazustehen oder ich weiß gar nicht, warum noch und wie viele meinen es ernst?
Ich finde es gerade in der Werbung noch ganz interessant. Ich habe ja schon angesprochen, es gibt ein Label beim Film. Den kannst du theoretisch auch als Werbung beantragen, ist aber noch wahnsinnig kompliziert für Werbefilme. Die Strukturen sind nicht dafür gemacht. Deshalb in der Werbung gibt es bisher noch kein Label. Und das lieben ja die Leute eigentlich, Labels. Mhm. Irgendwo meinen Stempel draufdrücken, zu sagen, hey, das Produkt ist XYZ. Und da ist es tatsächlich gerade noch der Fall, dass Produktionen das super freiwillig machen oder beziehungsweise Kundinnen und Kunden, Agenturen das aus eigenen Stücken anfragen, obwohl es kein Label gibt, was ich eigentlich ein voll gutes Zeichen finde.
Es ist das Gegenteil von dem, was ich jetzt vermutet hätte, was der Hintergrund meiner Frage war, ja.
Ja, also das ist so mein Gefühl, weil am Ende, gut, wir geben eine CO2-Bilanz raus, die eine Annäherung an den CO2-Ausstoß der Produktion ist und wir geben auch noch einen Report raus. Aber das ist nichts, wo man wirklich sagt, das ist geprüft von oder sowas. Das ist wirklich unsere Arbeit, unsere neutrale Einschätzung des Projekts und die Dinge, die wir erfahren haben aus Gesprächen, aus Datendokumentation. Mhm. Aber wie gesagt, es ist kein Label und ich finde, das ist eigentlich voll schön, dass trotzdem Produktionen sagen, wir machen das oder Kundinnen und Kunden zustimmen oder von sich aus das beauftragen, obwohl du nicht oben dir dann in die, weiß ich nicht, linke Ecke ein kleines grünes Blättchen reinmachen kannst. Mhm. Und deshalb ist das, finde ich, jetzt zurzeit einfach eine sehr ehrliche Sache.
Erkennst du dann Muster, woran es unter anderem bei diesen Werbekunden zum Beispiel liegt, dass das auf einmal wichtig ist? Da ist jetzt irgendwie die Gen Z, die in den Marketingabteilungen übernimmt und die alten weißen Männer mit ihren Marlboro-Kippen am Set sind jetzt gehen langsam in Rente? Oder woran liegt es? Was glaubst du?
Ich glaube, das hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Zum einen einfach die ganzen letzten Jahre, Fridays for Future und all diese Bewegungen, die einfach viel Öffentlichkeit bekommen haben. Und ja, nachhaltig ist ein Buzzword. It is what it is. Das kann man ganz klar so sagen. Dass da Leute mitziehen wollen. Ich glaube aber auch, dass es einfach eine Generation ist, die jetzt in den Arbeitsmarkt tritt und getreten ist und sagt, warum machen wir das überhaupt noch so? Es geht doch eigentlich viel besser.
Aber die müssen ja in die Entscheiderrollen kommen. Nur weil die das sagen, heißt es noch lange nicht, dass
das stimmt,
Chef sagt, dafür gebe ich das Budget frei.
Das stimmt, aber das sind dann vielleicht sogar die Leute, die eher, wenn sie irgendwie mal hören, Green Production, da nochmal mehr hinhören und das dann in die Firma reintragen. Hm. Also auch alles irgendwie schon passiert, dass ich mit Leuten auf einer Veranstaltung gesprochen habe und die meinten, das klingt voll spannend, ich nehme das mal zu mir mit und irgendwie ein paar Wochen später kam eine Workshop-Anfrage. Hm. Und gleichzeitig ist es aber auch, wobei wir das noch nicht so doll selber spüren, aber was alles vorhergesagt wird und so weiter, sind es einfach die ganzen, jetzt wird es ein bisschen theoretisch, aber die ganzen Richtlinien, die gerade europaweit kommen, also dieses CSRD-Richtlinie oder das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
Was ja auch schon tausendmal entschärft wurde und eigentlich auch immer nur noch eine leere Hülle ist. Aber,
richtig, aber man merkt es auf jeden Fall, dass da von Kundenseite aus dann irgendwie gewisse Vorgaben oder so dieses, das sollten wir mal mitdenken, dass das auch kommt. Also ich glaube, es sind ganz viele unterschiedliche Säulen, die das...
Darf ich eine These aufstellen?
Go.
Am Ende ist das Geld. Also wir haben jetzt beim Film gesagt, ich kriege das Geld nicht von der Förderung, wenn ich das Label nicht habe. Und als Firma in der Werbung kriege ich im Zweifelsfall irgendwann eine Strafe aufgebrummt, weil ich irgendwas nicht beachte.
Du, solange es ein Mittel gibt, was die Leute dazu motiviert,
soll es dir recht sein, ne?
Soll es mir recht sein, ja, absolut. Ich glaube, wir brauchen so ein kleines, das ist ein sehr negatives Wort, aber so ein kleines Druckmittel, weil sonst ist man so sehr in seinem, weil es ist ja auch, muss man auch sagen, Green Production ist ein Mehraufwand an Kosten.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn ich dich hole, und ich meine damit gar nicht so sehr deine Kosten, du bist bestimmt auch nicht ganz günstig, wie viel Prozent teurer wird meine Produktion?
Das ist schwierig.
Diese Frage, ich weiß.
Es kursiert in der Filmbranche so ein Wert von 1-3%.
Mhm.
Das würde ich nicht unterschreiben.
Na, was kostet ein Film? Was kostet ein Til Schweiger-Film, wenn man jetzt
mal
das...
Boah, gute Frage.
Ich habe absolut keine Ahnung.
Was, ich weiß noch nicht mal, Tatort oder sowas kann ich auch gerade noch nicht mal... Gute Frage. Ja, tatsächlich, aber es ist auf jeden Fall, gehen wir jetzt mal von, boah, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall.
Du musst jetzt hier nicht irgendeine Zahl, wo sich dann jemand die Hand an den Kopf schlägt und sagt, die hat ja gar keine Ahnung, aber es wird teurer auf jeden Fall.
Es wird teurer, aber diese 1-3% würde ich nicht unterschreiben, also besonders nicht bei Werbefilmproduktionen, weil du einfach schon, also ich, meine Gage zählt ja da auch mit rein,
dann sind wir bei 3% mindestens teurer, ne?
Viel mehr, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Nein, aber es ist ja einfach ein weiteres Mitglied in der Crew, was bezahlt werden muss. Und dann hast du gegebenenfalls ein Catering, was teurer wird, weil du sagst, hey, wir wollen irgendwie einen gewissen Anteil an Bio-Lebensmitteln. Wir wollen nicht mehr auf die günstigen, billigen Plastikbecher gehen. Mhm. Wir wollen, jetzt komme ich mit dem Beispiel selber.
Sie hat's gesagt. Ich hab's selber gesagt.
Ja, ich musste den Kreis ja jetzt schließen. Oder bestes Beispiel, E-Fahrzeuge sind teilweise echt deutlich, deutlich teurer pro Tag als einfach normale Verbrenner. Oder du sagst, hey, ich würde jetzt gerne mal einen E-Genny ausprobieren, also einen E-Generator oder einen Hybrid, der dann irgendwie Batterie und noch Verbrenner hat. Alles coole Systeme, alles recht neu, einfach viel, viel teurer als das, was wir gerade benutzen.
Noch, richtig. Einfach alles, vieles davon effizienter, aber eben noch in kleinerer Stückzahl hergestellt und so weiter.
Absolut.
Ja.
Und einfach auch wahnsinnig hohe Anschaffungskosten. Also gerade bei diesen Generatoren, das ist natürlich lange rumgetüftelt. Und das sind dann schon mehr als 3%, würde ich jetzt behaupten, ohne dass ich jetzt die bin, die das Ganze controlling-mäßig überprüft.
Achso, ich dachte eigentlich, dass du vorhin sagen wolltest, es ist weniger als 1-3%. Nein, nee, es kann mehr werden. Achso.
Ja. Ja. Das würde ich schon sagen. Ja, I know. Das macht es nicht sonderlich, jetzt zu sagen, oh, jetzt mache ich das mal. Aber ich glaube, das ist schon irgendwie die Art und Weise, wo wir uns hinentwickeln müssen, so zu arbeiten. Also irgendwann werden, klingt auch unglaublich unsexy, aber irgendwann werden so Art Richtlinien kommen, die dir vorschreiben, dass du irgendwie vielleicht nicht mehr mit Verbrennern oder dass du dir keine firmenintern keine Verbrenner mehr anschaffen darfst und so weiter und so fort. Und es ist besser, sich da jetzt drauf einzustellen. Und was wir auch gemerkt haben, ist, umso mehr eine Produktion das schon ein paar Mal implementiert hat, umso effizienter wird man einfach auch.
Es ist lieber jetzt die Hausaufgaben machen, als später doof dazustehen, wenn vielleicht Leute wie du auf 2 Jahre im Voraus ausgebucht sind, weil sie es jetzt alle müssen oder so.
Ja, oder halt wirklich einfach schon mit den Dienstleistern sprechen. Also alle beschäftigen sich da gerade schon so ein bisschen mit. Und dann zu gucken, dass man auch die Leute, mit denen man ohnehin schon gerne arbeitet, man muss ja jetzt nicht neue Leute suchen, aber dass man mit denen einfach ins Gespräch geht. Und meine
Erfahrung, dass man sein Team hat einfach.
Dass man sein Team hat und alle so ein bisschen am selben Strang ziehen. Und meine Erfahrung zeigt mir auch zum Beispiel, wenn ich mit Catering-Firmen spreche, ich muss dann eigentlich nur noch sagen, hi, ich bin Green Consultant. Und die sind dann so, ah ja, haben wir alles schon.
Dann sagen die nicht, ah, wieder so eine?
Nee, gar nicht. Die sind so, ja, ja. Und dann gehe ich mit denen die Punkte durch, machen wir. Und dann ist es so ein ganz kurzes Gespräch. Also das ist schon eine Entwicklung gerade.
Wo man früher sagte, oder die Ausreden kamen, das ist halt nicht möglich, haben die sich jetzt umgestellt und jetzt ist einfach nur eine Frage des Kundenwillens. Es ist alles möglich.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, es ist, man merkt wirklich, es ist eine Gewohnheitssache und halt einmal eine Umstellung, eine neue Routine. Am Anfang war es ein riesiges Thema, wenn du normales Geschirr am Set hast und du hast zum Beispiel einen Komparsentag und hast plötzlich, weiß ich nicht, 50 Mann und Frau mehr am Set, dann kriegen wir das gewaschen?
Ja.
Dann musste ein extra Spülwagen irgendwie organisiert werden oder sowas. Und das ist mittlerweile gar nicht mehr so ein Thema bei mir. Also das ist jetzt irgendwie schon eine Art von Selbstverständlichkeit oder wird schon automatisch mitgedacht und so weiter. Also es ist irgendwie viel normaler schon geworden.
Wir werden jetzt die Pappteller gekauft statt der Plastikteller einfach und...
Nein.
Meine Aufgabe heute ist es ja, dich einfach nur in den Wahnsinn zu treiben. Nein, aber so haben wir uns kennengelernt, muss man dazu sagen. Daher die dauerhaften Witze.
Okay.
Lass uns doch mal konkret werden. Was sind so die 5 größten Hebel an der Produktion, wenn du, es gibt wahrscheinlich 15 bestimmt, aber was sind die größten, wo du sagst, wenn ich mir aussuchen kann, diese Sachen macht ihr jetzt bitte anders?
Also das Allerwichtigste ist tatsächlich Kommunikation. Also es müssen alle informiert werden, dass man was tut, weil wenn die Leute am Set plötzlich stehen und jemand ist einfach überzeugter Fleischesser oder Fleischesserin und dann wusste die Person nicht, hey, das ist jetzt eine Produktion, die darauf achtet, dann kriegen die Leute einen Groll. Und das kann ich verstehen. Also das Wichtigste ist, alle Leute frühzeitig reinholen und sagen, was es bedeutet.
Dass sie kein Fleisch mehr essen dürfen auf der Produktion.
Genau.
Nein, sondern...
Nein, aber dass es halt gewisse Dinge gibt, auf die jetzt geachtet werden sollte, wenn möglich. Ich sage halt auch immer, wir tun das Beste in unserem zeitlichen, budgetären Rahmen, weil auch da ist man einfach eingeschränkt. Und dass halt wirklich einfach alle Bescheid wissen. Von Head-Off bis hin zu Assistenz. Und das ist, glaube ich, schon der allererste wichtige Schritt, um das einfach zu einem guten Thema am Set zu machen. Dann ist so die allereinfachste Sache, die man tatsächlich tun kann, ist auf Ökostrom umstellen. Es gibt immer noch super viele Gespräche, also dass du halt in einem Produktionsbüro oder, weiß ich nicht, mit der Postproduktion, mit der du arbeitest, ist immer noch ist, nee, haben wir nicht. Und dann sprichst du mal, warum und wie. Und dann so, ah ja, eigentlich voll
simpel. Ist ja nicht mal teurer, wenn man den richtigen Anbieter hat.
Ja,
ne? Also
total.
Also PicDrop ist jetzt, glaube ich, seit es PicDrop gibt, unser Büro, das Licht, was uns hier gerade nicht im Dunkeln sitzen lässt, ist, aber es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, würde man denken.
Nicht unbedingt. Okay. Und manche müssen dann auch erstmal gucken, ah, weiß ich gar nicht, was wir für einen Stromanbieter haben. Also es ist einfach so ein Thema, das muss man einmal hochholen. Und dann läuft es meistens.
Also aber bei Filmproduktionen, der Strom kommt aus dem Generator.
Genau, dann kommen wir ans Set.
Okay, ich lass dich mal weitermachen. Entschuldige bitte.
Ja, alles gut. Genau, aber das ist ja auch, genau, es ist wichtig zu sagen, also wir haben unser Base, unser Büro quasi und da ist es halt ein Thema. Und dann ist natürlich die Stromversorgung am Set. Und die ist noch immer sehr, also es ist am einfachsten, den großen Jenny hinter sich herzuziehen, als zum Beispiel einen Feststrom, also einen Baustromanschluss zu beantragen. Stadt Berlin braucht da teilweise sehr lange für.
Das heißt sehr lange?
Also ich hatte mal ein Telefonat, aber das ist jetzt auch schon wieder bestimmt 2 Jahre her, 4 bis 6 Wochen Vorlauf. Und dann musst du wissen, wo du drehst und wo du den Kasten brauchst. Und
bloß keine Veränderungen an dem Tag. Na, da würde ich jetzt als Produzent, als Regisseur oder als DOP auch sagen, das Risiko gehe ich nicht ein.
Ganz
genau. Da habe ich einen Regisseur, der will jetzt doch zur nächsten Ecke, dann reicht das Kabel nicht bis da.
Ganz genau.
Blöd gesagt.
Ja, nee, natürlich. Das sind so, das sind Sachen, die würden Producer und Producerinnen jetzt produktionsgefährdend nennen.
Ja.
Auf jeden Fall. Also da muss man auch Leute an Bord haben, die Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt mittlerweile auch Dienstleister in Berlin, die das dir schneller organisieren können. Die haben dann da gewisse Wege, aber da muss man auch erstmal wissen, wen rufe ich denn da überhaupt an? Aber das ist tatsächlich mega, wenn das Ding noch auf Ökostrom läuft. Also zum Vergleich, wenn du Ökostrom beziehst, dann sparst du im Schnitt 94% CO2-Emissionen zum Mixstrom ein. Also das heißt, wenn du einfach schon mal einen Baustromkasten mit Ökostrom hast, hast du schon diese Einsparung. Und wenn du jetzt nochmal einen Generator denkst, also da sind wirklich die Emissionen unendlich hoch, wenn da Diesel die ganze Zeit verbrannt wird.
Und das meiste geht in Licht, vermute ich, ne?
Genau, also oder in die Base. Also Catering, dann hast du vielleicht mal noch einen Aufenthaltswagen im Winter, dann hast du auf jeden Fall Maske und Garderobiere, wenn du halt wirklich keinen festen Drehort hast, sondern...
Wenn man jetzt in Berlin, als Berliner, sieht man das regelmäßig. Man kann eigentlich kaum einen Tag durch die Stadt gehen, ohne irgendwo eine Filmproduktion zu sehen. Da ist wieder ein halber Straßenzug gesperrt und nette Leute winken dann irgendwie dran vorbei. Also eine klassische Produktion, wo jetzt so ein 150 Quadratmeter Altbau ausgeleuchtet wird, von draußen irgendwie 3 fette HMIs, die da reinscheinen, Hebebühne, 5 Wagen. Was verbraucht sowas an Strom?
Boah, das ist eine richtig gute Frage, weil das tatsächlich immer unglaublich unterschiedlich von Produktion zu Produktion ist. Kann ich dir jetzt so gar nicht so beantworten, aber es ist auf jeden Fall mehr, als was so ein kleiner Haushalt im Jahr verbraucht.
An einem Tag. Und genau auf diesen Vergleich wollte ich jetzt hin.
Ja.
Das heißt, wo ein Haushalt mal in einer 10-minütigen Familiensitzung sagt, kommt, wir wechseln jetzt auf Ökostrom. Und an dieser Stelle nochmal, Malte, macht's bitte, es ist nicht teurer. Diese Entscheidung, die ist in einem Tag in der Filmproduktion gleichbedeutend. Das ist ja irre.
Ja, könnte man, also ich könnte gleich nochmal meine Zahlen gucken, aber...
selbst wenn es ein halbes Jahr ist oder so, aber...
Ja, aber es ist schon auf jeden Fall, also wenn du jetzt wirklich auch daran denkst, dass du da mehrere Tage vielleicht drehst, dass du auch irgendwie vorleuchtest, ne, du hast immer einen Tag, wo schon alles eingeleuchtet wird, da, und der Jenny, muss man auch dazu sagen, der brummt immer, egal ob du gerade diese 100% brauchst.
Ja.
Und der läuft einfach immer und immer und immer und ganz oft laufen die einfach wirklich nur auf einer Teillast und sind gar nicht ausgelastet, aber... Verbrannt wird trotzdem alles. Achtung, Achtung, Werbung. Nein, ich möchte mich einmal noch ganz kurz korrigieren. Und zwar haben wir gerade gesagt, dass teilweise an einem Set so ein Jahresverbrauch eines kleinen Haushalts verbraucht wird an Strom. Das ist aber nicht ganz die richtige Zahl. Es ist ungefähr, es kann zum Teil ein Viertel sein, plus minus. Nur, dass wir das hier richtig stellen und keine falschen Tatsachen in die Welt bringen. Aber trotzdem jede Menge Strom und auch da Potenzial einzusparen. Dankeschön. Werbung Ende.
Okay, da haben wir jetzt den zweitgrößten Hebel, der Strom. Was haben wir noch?
Eine Sache, die super kleinteilig ist, die man auch nicht gut messen kann tatsächlich, ist aber einfach das komplette Art Department.
Was genau?
Also sei es wirklich, ein Set wird gebaut.
Ach so.
Oder tatsächlich, du stattest etwas aus, also du besorgst Requisiten und so weiter und so fort. Und dadurch, dass unsere Produktionen alle so viel enger getaktet werden, geht es um Schnelligkeit. Es geht darum, ganz schnell von heute auf morgen müssen Dinge organisiert werden. Und was ist der schnellste Weg?
Naja, einmal Sachen, irgendwas noch fix kaufen gehen,
oder
wegschmeißen
bestellen.
Ja, Amazon, genau. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber Amazon, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich in echten Art Departments genutzt wird, aber
ja, doch,
schnell,
tatsächlich.
Schnell,
ja. Also wenn es um kleine Dinge geht, also, keine Ahnung, Kindergeburtstag und dann müssen Horde an Luftballons her,
ja,
dann wird sowas einfach schnell bestellt. Und das ist halt irgendwie so die absolut falsche Richtung, weil wir haben so viele Fundi, wir haben wahnsinnig viele Dinge, die einfach alle schon existieren, schon im Kreislauf in der Benutzung sind, aber trotzdem wird immer und immer neu gekauft. Und was man bei der Werbung ja auch nicht vergessen darf, wir haben immer noch Agenturkunde vor Ort, die sagen, ah, also den blauen Stuhl, der passt mir jetzt hier nicht. Und am besten hast du dann noch Rot, Gelb und Orange zur Auswahl.
Wenn du das alles dafür gekauft hast und hinterher wegschmeißt,
oder, ja, genau, wegschmeißt, zurückgeben ist halt auch immer nicht so das Wahre, weil wir alle haben ja auch diese ganzen Artikel gesehen, wo dann irgendwie ein Schuh verfolgt wird mit einem Chip, wo der überall hingeht bei der Rücksendung. Ja. Also das ist schon wirklich alles eine Materialschlacht vom Feinsten. Und das ist, da will ich gar nicht das Department verurteilen, weil es ist einfach ein Druck, den man da hinterher muss und die Zeit ist bemessen und... Ne, man muss alles schnell rankriegen, aber das ist so eine Sache, da haben wir am Ende solche Berge und man weiß auch meistens gar nicht mehr, wohin damit danach. So, ha, jetzt haben wir dieses große Sofa bestellt, zurückschicken geht auch nicht mehr so wirklich. Was machen wir jetzt damit?
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, auf den Werbeproduktionen, wo ich früher viel assistiert habe, ich selber habe nicht viele gemacht, wenn man das dann angesprochen hat oder so, ne, wenn was... Dann wurde angefangen aufzuräumen am Abend, dann Sachen wurden weggeschmissen, wenn man dann als Assistent gesagt hat, oh, kann ich das sonst haben? So, ne? Was man so mit 20, komm, nehme ich mit in die WG. Dann wurde man fast schon so ein bisschen, naja, komm, du armer Tropf, dann nimmst du dir halt mit, angeguckt. Das heißt, so ein Verständnis dafür, dass Sachen ja vielleicht noch weiterverwendet werden könnten, das wurde fast, ja, belächelt.
Ja, ich glaube, das hat sich so langsam so ein bisschen schon geändert. Also wenn ich mit vielen spreche, sind die so, nee, wir haben schon überlegt und das kommt dann dahin und so weiter. Aber man muss auch das halt irgendwie im Vorhinein planen. Also wie oft steht man am Abend dann da, alle wollen nach Hause, keiner hat mehr Bock jetzt noch großartig zu überlegen, wer nimmt jetzt hier noch...
Wie oft haben wir den Pfandflaschen, den blauen Pfandflaschensack schon einfach auf die Straße gestellt? In Berlin weiß man, der Nächste nimmt sich das dann mit, das ist dann noch fast okay, aber das ist ein Verhalten... Es ist natürlich eigentlich völlig überheblich, ja.
Ja, und das ist irgendwie so eine Sache, die müssen wir reinkriegen. Im Vorhinein zu überlegen, was ich jetzt kaufe, muss am Ende auch irgendwie wieder hin. Wo kann ich das hinbringen? Es gibt ja auch ganz tolle Annahmestellen, die irgendwie Dinge recyceln oder die sie dann weiterverkaufen. Das muss halt alles überlegt werden. Und das ist halt auch Zeit im Vorhinein. Also das ist schon, ich glaube, das ist so, oder auch mit welchen Materialien arbeite ich. Arbeite ich mit Styropor, was das Schlimmste auf der Welt ist, weil das so kleinteilig ist, kriegst du nirgendwo, wenn es einmal zerpflückt ist. Weiß nicht, wir alle haben bestimmt schon mal so Styropor am Strand rumfliegen sehen. Das kriegst du nie wieder eingesammelt. It's here. Und halt auch so mit alternativen Materialien arbeiten. Das ist eine Sache, auch da muss man sich reinfuchsen. Dafür braucht man Zeit und die sind meistens teurer. Und das ist einfach schwer, da in die neuen Routinen zu kommen. Wobei ich aber total happy bin bei meinen letzten Produktionen. Alles, was so Requisiten anging, haben die schon mit alle so dem allergrößten Anteil aus dem Fundus gearbeitet. Das war richtig schön zu merken.
Hast du gemerkt, das war dein Einfluss, der da... Oder allgemein der Einfluss, es war wirklich vor 5 Jahren mal anders sozusagen.
Ja? Ich würde es schon sagen. Es ist wirklich einfach mittlerweile sagen ganz viele, ich mache das eh schon mit Fundus und so. Und wenn du dann nochmal mehr drüber sprichst, ist dann vielleicht das nächste Mal nochmal ein Anteil mehr aus dem Fundus. Oder halt auch interessant mit dem Kunden Gespräche führen und zu sagen, hey, wir geben euch 2 Alternativen für gewisse Dinge, aber mehr kaufen wir auch nicht. Also das finde ich auch immer noch so ein Ansatz, dass man halt nicht unendliche Alternativen am Set hat, was Kleidung und was Ausstattung angeht.
Dann muss der Kunde Siemens halt mal ein Meeting vorher sich mal hingesetzt haben und dann muss da mal einer eine Entscheidung treffen, welche Farbe der Stuhl jetzt haben soll.
Genau, ich weiß, es ist sehr einfach jetzt gesagt hier, und dass ich sage, ja, so müssen wir das machen, weil so einfach ist es nicht. Aber das ist ja irgendwie so ein Umdenken, was vielleicht langsam passieren könnte.
Ja, ich meine, wir haben alle schon mal am Set gestanden, dann ist am Ende doch der Runner nochmal zu H&M rüber und hat doch nochmal das T-Shirt in Rot geholt, weil die anderen 5 Farben waren es nicht.
Ja, alles schon passiert.
Ja,
ja.
Genau. Hast du noch weitere größere Hebel? Also sind das so, ich will mal so die verschiedenen Bereiche aufmachen, Emma?
Ja, tatsächlich wirklich auch Catering. Also, und das meine ich nicht die Plastikbecher und Plastikflaschen.
Ich habe mir gerade ganz fest vorgenommen, sie heute nicht nochmal zu erwähnen. Aber wir können das auch gerne weitermachen.
Nein, die sind es eben nicht, sondern wirklich die Lebensmittel. Ja. Also, was wird da auf den Teller gebracht? Und wir wissen alle, dass 1 Kilo Rind wirklich... wahnsinnig viel CO2-Emissionen im Vergleich zu einem Stück Tofu hat. Und das ist auch nicht immer das Attraktivste, ich verstehe das auch. Aber wenn wir mal überlegen, wir haben einen Drehtag, da gibt es morgens Frühstück und dann gibt es Mittagessen und dann zwischendurch noch einen kleinen Snack. So, das wird ja alles von der Produktion gestellt. Das ist ja eigentlich eine total schöne Sache, dass du halt nicht wie in einem, ich sag mal jetzt, normalen Job oder wenn du quasi im Büro sitzt, gehst du in deiner Mittagspause raus und guckst so, wo hole ich mir jetzt mein Essen? Da ist es alles stets bereit. Und wenn man da mal sagt, hey Leute, wir machen jetzt vegetarisch morgens und mittags, abends können aber alle eh wieder ausfliegen, finde ich das gar nicht so ein direktes Aufzwingen, weil es ja immer noch trotzdem keine Art ist von, ihr müsst jetzt für immer euch so ernähren. Und da sehen wir halt einfach auch wirklich riesige Einsparungen, wenn ein Set oder eine Produktion sich entscheidet, einfach an, ich weiß nicht, sagen wir mal 3 Drehtage Werbefilm, wenn die sagen, ach, wir machen wirklich vegetarisch. Und wenn dann
du meinst Einsparungen jetzt, CO2 und so weiter und
genau,
so fort.
Genau.
Nicht Geld auch? Vielleicht, also kann das sogar günstiger sein, als jetzt Fleisch zu kaufen?
Könnte auf jeden Fall so sein. Wenn du dann noch wieder sagst, ich möchte aber, dass alles biozertifiziert ist, kommt wahrscheinlich wieder eine Schippe drauf. Aber an sich, kann das auf jeden Fall der Fall sein. Und es ist auch immer ganz wichtig, dass man dann wirklich einen guten Caterer wählt, weil dann merken manche Leute es noch nicht mal, dass da jetzt gar kein Fleisch dabei ist. Also es sollte jetzt nicht einfach nur Gemüse mit ein bisschen Reis sein und irgendwie so... nichts dran.
Der schnellste Weg, Leute zu Fleischessern zu machen. Schlechtes vegetarisches Essen.
Ja, tatsächlich. Ja. Und das ist, wird auch immer normaler. Ich habe wirklich viele Produktionen, mit denen ich das bespreche und die sind so, ja, wir machen eh nur noch. Also wir haben wirklich gar kein Fleisch mehr am Set. Bei uns einfach schon Standard.
Hast du da schon so Jürgens miterlebt, die mit Tränen in den Augen vor dem Catering standen und sich aufgeregt haben, dass sie die dritte Produktion in Folge ihr Mettbrötchen nicht kriegen?
Naja, ich habe auf jeden Fall bei einer Produktion, weil die haben gesagt, die machen 2 Tage die Woche vegetarisch und haben irgendwann dann noch zu einem Tag gewechselt, weil es ein bisschen...
Was ist passiert?
Ich weiß nicht, vielleicht war es dann doch zu viel abverlangt. Also ehrlich gesagt, zu mir hat das noch nie jemand gesagt, mit dem, das geht so nicht und das können wir nicht so machen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwie mal am Set rauskommt und sich da ein paar zusammensetzen, ja, und sagen. Ja. Also kriegt man ja alles so an sich mit. Bei mir hat sich aber zum Glück noch niemand darüber beschwert.
Toi, toi, toi. Okay.
Aber ich möchte auch wirklich, also ist auch das wichtig zu sagen, ich bestimme das auch nicht. Also ich sage nicht, ihr macht das jetzt so.
Naja, aber in dem Moment, wo du sagst, das ist jetzt Veggie, dann hat der Jürgen sein Mettbrötchen da.
Ja, wobei, hat genau, nicht, ne? Genau, aber das, der Schritt, dass es wirklich Veggie ist, entscheidet immer noch die Produktion.
Okay.
Also ich entscheide das auf keinen Fall.
Du berätst.
Ich lege das, genau. Ich sage dann zum Beispiel, schaut mal, also diesen Effekt hat es, wenn ihr 2 Tage auf Fleisch verzichtet.
Hm.
Und das wirkt meistens ist dann so, dann machen wir das doch mal.
Ja, wie viele Leute hüpfen da so rum an so einem Set? 30, 50?
Ja, ich glaube im Durchschnitt ungefähr kommt das hin. Plus, minus, immer mal wieder. Aber man kann eigentlich so ganz grob sagen, wenn man von den gleichen, ich sag mal, Grundbedingungen ausgeht. Also das ist irgendwie... das ist ein Catering, da ist ein bisschen Bio dabei, ein bisschen regional, saisonal und dann Fleisch versus vegetarisch sind tatsächlich so 32% an Einsparungen von CO2-Emissionen. Und das ist
natürlich. Ich hätte jetzt viel mehr gedacht, weil ja Fleisch so ein großer Hebel ist.
Ja, wobei, wenn du jetzt auf vegan gehst, dann sind es nochmal ein paar Prozent mehr, aber ich verstehe auch, wenn vegan dann irgendwann so ein, vielleicht schon ein bisschen zu viel des Guten ist.
Da laufen dann Leute doch mit rot an.
Set, ne? Und auch das hatte ich jetzt auch schon, dass irgendwie vegan sind ja teilweise dann, wenn du wirklich was kochen möchtest, was vielleicht ähnlich herankommt an vielleicht ein Essen mit Fleisch oder ein Essen mit Käse, dann sind das ja auch Ersatzprodukte, wo manche dann auch einfach Allergien haben oder es nicht vertragen.
Hm.
Also das ist auch schon alles in Gesprächen gehabt. Deshalb, wenn man so vegetarisch, aber und da müssen wir auch davon ausgehen, dass auch das Fleisch irgendwie biologisch ist und so. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das die Fleischmahlzeit einfach nur ganz konventionell ist, dann ist ja die Einsparungen sind dann natürlich nochmal höher. Hm. Aber wir gehen immer so von den gleichen Parametern aus. Und
ja, aber ist das realistisch? Also wie viel Caterer kaufen Biofleisch?
Ich glaube sehr wenige.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also es ist der Effekt eigentlich doch um einiges größer, ja, im Normalfall.
Im Normalfall, genau. Hm. Ja. Es kommt natürlich, sind alles Richtwerte, es sind alles Durchschnittswerte. Die sind halt irgendwie vorgegeben von gewissen Stellen, die das lange und viel berechnet haben. So, wie gesagt, auch eine CO2-Bilanz, die wir berechnen, das wird nie wirklich der Wert sein, der imitiert wurde. Es ist halt eine Annäherung. Aber es gibt eine gute Einschätzung, ein gutes Gefühl, was so eine Produktion da vielleicht gerade an Treibhaus Gasemissionen ausgestoßen hat.
Jetzt ohne noch den fünften Hebel auslassen zu wollen, nur mal so zwischendurch eingeschoben, weil du sagst, das haben ja Leute ausgerechnet. Du hast ja diese Fortbildung gemacht, du hast sie vorhin angedeutet schon.
Ja.
Ne? Das heißt, wie lange hast du da gelernt?
Ich glaube, insgesamt waren das so 6 Wochen mit Selbstlernen, mit sehr intensiven, langen Seminartagen dazwischen und dann mit Prüfung, mündlich und schriftlich.
Werden also Grundvoraussetzungen, also muss man vorher schon Produktion können und so weiter. Also kann jetzt nicht irgendwie Sabine um die Ecke kommen und sagen, hier, H&M-Verkäuferin gefällt mir nicht mehr, ich werde jetzt mal Green Consultant.
Das geht tatsächlich nicht. Du musst einen Grundstock an Wissen haben, wie ist eine Produktion aufgebaut. Du musst ja auch wissen, zum Beispiel, wann spreche ich mit welcher Position im Team, wenn ich das und das rausfinden möchte. Und ich glaube, wenn man noch nie irgendwie mit Film in Berührung war, dann ist das auch total schwer, sich da reinzufuchsen, so wer ist für was verantwortlich, wen frage ich da jetzt?
Ja, und ist das dann staatlich irgendwie, ist das ein Siegel, was du jetzt hast, oder?
Es ist IHK zertifiziert.
Okay.
Also ganz klassisch, die IHK München hat dann Stempel drauf.
Da sind wir dann wieder ganz deutsch und die Produktionen suchen dann auch Leute mit einem Siegel und damit sie das dann, achso, das ist wahrscheinlich doch eine Grundvoraussetzung, dass der Consultant, die Consultant, die da mit dabei war.
Ganz genau.
Für die Förderung zum Beispiel dann wieder.
Genau. Also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir wollen unseren Spielfilm fördern lassen, dann gibt es schon so ein Feld, wo man ausfüllen muss, wer ist Green Consultant und dann muss man auch sagen, teilweise, wo hat man die Ausbildung gemacht? Es gibt noch eine zweite an der HMS Stuttgart, das ist auch eine Hochschule und die ist auch zertifiziert quasi, aber die beiden gelten als qualifiziert.
That's it?
Ja.
2?
Ja.
Gut, reicht das? Also werden da genug Leute ausgebildet, dass sich wirklich eklatant, wir haben ja vorhin schon über die Netzwerkeffekte und so geredet.
Ja, also es ist ganz spannend. Ich habe in letzter Zeit, ich gehe immer mal wieder auf die Website der IHK, weil ich irgendwie, wenn Leute sagen, hey, wo kann man das denn machen, dann suche ich den Link raus und dann stehen unten immer die Termine und die sind wirklich alle fast ausgebucht. Also auch schon weit im Voraus.
Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also ja, kann man sich...
Ich finde es gut. Also viele werden mittlerweile auch vom Unternehmen, also von deren, also Festangestellte werden vom Unternehmen dahin geschickt, macht das doch mal. Was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass die Person dann als Green Consultant in ihrem Unternehmen arbeiten, aber ein Verständnis dafür haben. Und das ist schon, man merkt schon, wenn Leute dabei sind, die irgendwie das schon mal gehört haben, die schon so ein bisschen wissen, worum es geht. Das macht alles viel leichter, auch die Kommunikation und die Art und Weise, wie gehen wir das Thema an.
Noch schöner wäre natürlich, wenn es einfach 20 solcher tolle Ausbildungs- oder Fortbildungsmöglichkeiten gäbe und man das, wenn man dann Interesse hat, nicht ein halbes Jahr warten muss.
Das stimmt.
Aber gut, bleiben wir mal positiv, schön, dass es
das überhaupt gibt.
Ja, voll. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Hebeln. Haben wir noch einen vergessen? Wir waren jetzt beim Catering hinten raus.
Ja, also ganz klassisch. Ich würde es auch gar nicht sagen, erstens, zweitens, drittens in der welcher Effekt ist der größte, aber natürlich der Transport. Also in jeder CO2-Bilanz, die ich am Ende rausgebe, ist der Transport immer mit 60-70% dabei. Also das ist immer das Größte.
Das ist das Größte?
Ja, Transport ist immer der Größte.
Aber wir haben uns jetzt fast so eher so von hinten nach vorne bewegt, merke ich gerade.
Ja, genau. Also das ist wirklich das, was mein Gefühl sagt mir, am schwersten anzupassen ist. Also das ist am schwersten, wirklich Maßnahmen zu treffen, dass du radikal reduzieren kannst. Weil wenn eine Produktion dir sagt, du musst dahin, dann musst du dahin kommen. So. Wir können jetzt wirklich nicht einfach so mal sagen, wir drehen jetzt halt nicht in Südafrika unsere Sommerkampagne im Januar, sondern wir bleiben an der Ostsee. Das ist halt super, super schwer, da den Hebel zu finden. Was aber schon gemacht wird, ist, dass man von vornherein sagt, wenn irgendwie der Cast, sag ich jetzt mal aus Deutschland, ganz anreist nach Berlin oder so, dass wir wirklich irgendwie ans Herz legen, kommt doch mit der Bahn, anstatt irgendwie, dass ihr euch alleine in ein Auto setzt.
Und dann sitzt du da mit der Strichliste und guckst am Ende oder währenddessen, wer ist jetzt mit der Bahn gekommen, von den 50 Leuten, wer ist heute mit PKW angekommen, wer hat die Öffis genutzt oder bis zu welchem Microcontrolling geht das runter?
Das geht
für deinen Bericht, ne?
Genau, für den Bericht brauche ich tatsächlich solche Daten, also auch für die
Stehst
Bilanz.
Stehst du da mit so einer Checkliste am Eingang vom Set und fragst ihn?
Oh Gott, also tatsächlich hatten wir mal so einen Ansatz, als wir auch noch versucht haben rauszufinden, was ist der, weil es ist wirklich einfach immer wieder ein Versuchen und gucken, funktioniert unser Weg mit der Produktion und so weiter. Wir hatten das mal so ähnlich, dass wir wirklich am Set rumgegangen sind und gefragt haben, hey, wie bist du angereist? Das ist aber einfach nicht umsetzbar.
Es klingt auch nicht nach sich Freunde machen.
Ja, voll. Das sind einfach alle
Business. Das machst du mehr mit kaputt als an Fett.
Ja, voll. Also es hat auch kaum einer irgendwie Zeit, sich jetzt darüber wirklich mit dir zu unterhalten. Und das ist auch irgendwie so, das ist dann wirklich Micromanagement. Und ich finde, da muss man irgendwo auch eine Grenze ziehen.
Und wo liegt die?
Im Budget. Also wenn ich jetzt tatsächlich zum Set anreise mit meiner Monatskarte, die ich privat habe, dann stelle ich ja für meine Öffi-Fahrt in Berlin.
Also, du guckst einfach auf die Rechnung am Ende? Wir sind wie immer beim Geld.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Also wir sammeln dann tatsächlich am Ende einfach die Daten, was für die Produktion ausgegeben wurde. Also sei es jetzt ein Flug, sei es eine Bahnfahrt, sei es, da wurde mit dem Van 6-mal getankt.
Und da rechnest du nicht einfach Flugkosten um, sondern guckst du nochmal kurz nach, wie weit waren die Flüge, das sind dann
genau,
die CO2-Werte.
Genau, also da ist es nicht monetär, sondern monetär ist es dann einfach, oder was heißt, auf den Rechnungen stehen ja auch noch viel mehr Dinge, die ich dann brauche. Wie viel Liter Diesel wurden getankt. Das ist tatsächlich sehr, sehr kleinteilig ab einem gewissen Punkt. Und wie gesagt, deshalb muss man auch die Grenze ziehen. Also wenn jetzt Person X mit dem Fahrrad kommt und die andere Person ist 2 Stationen mit der U-Bahn gefahren, dann kommst du irgendwann an so einen Punkt, wo du auch merkst, hat das überhaupt noch den Sinn, den ich hier gerade eigentlich rüberbringen möchte? Weil irgendwann sind die Leute genervt von dir und sagen, warum willst du das überhaupt wissen? Und ich mir so, ja, das sind so kleine Punkte. Kann sein, dass irgendwie eine Öffi-Fahrt vielleicht ein paar Gramm emittiert hat. Und dann habe ich da irgendwie vielleicht 20 Gramm mehr in meiner Bilanz, aber dafür so einen Berg Arbeit gehabt. Und deshalb ist unsere Grenze immer das Budget.
Wer bucht dich eigentlich?
Eigentlich immer die Produktion.
Das bist ja manchmal du selber.
Ja, beziehungsweise dann, wenn ich beides in einer Position vereint mache, ist es dann vom Kunden gewünscht, direkt. Ja.
Bevor wir weitergehen, hatten wir die größten Hebel oder ist da noch ein größerer? Nee, du hast schon gesagt, ist das größte, ne?
Der Transport. Größte Hebel ist auf jeden Fall, also sieht man wirklich in jeder Bilanz, gibt auch ganz tolle Berichte ich würde sagen, es ist eine Organisation aus Großbritannien, die nennt sich Ed Green. Die bringen jedes Halbjahr und dann zum vollen Jahr immer einen Report raus, weil die einen CO2-Rechner zur Verfügung stellen, wo international Werbefilmproduktionen sich eintragen können. Und auch da ist immer der größte, wir nennen es immer das größte Tortenstück, weil wir unsere Emissionen immer in einem Kreis und dann verhältnismäßig abbilden. Das größte Tortenstück ist immer Transport. Auch wenn du lokal produzierst.
Auch in Brandenburg. Ja. Ja, in Brandenburg dann wahrscheinlich gerade wieder, aber auch wenn wir jetzt mal wieder im Prenzlauer Berg eine schöne Stuckwohnung, Altbauwohnung mit Stuckdecken gemietet haben, trotzdem.
Ja, immer. Eigentlich tatsächlich immer.
Bevor wir da jetzt noch weitermachen mit wer bucht dich und wie sind die Abläufe, wie viel kannst du denn sparen, wenn ich dich jetzt dazu buche? Ich habe jetzt eine 50-Mann-Filmproduktion für Pickdrop, kann ja noch passieren in 10 Jahren. So, großer Werbefilm, unsere internationale Kampagne. Dann buche ich dich dazu. Wie viel CO2, wahrscheinlich das Hauptthema, kannst du einsparen?
Das sind immer die Zahlen, die alle hören wollen.
Na klar.
Und es ist super schwer, dann eine Aussage zu treffen, weil es immer unterschiedliche Gegebenheiten gibt und du einfach unterschiedliche Sachen umsetzen kannst. Bei Produktion 1 kann ich tatsächlich darauf setzen, dass die E-Vans haben. Bei Produktion 2 geht es aber schon wieder nicht.
Wir sind oldschool. Wir sind 90er-Jahre Filmproduktion.
Wir sind 90er-Jahre. Wie, wir haben nichts? Was meinst du damit?
Na, also wir haben uns jetzt mit dem Thema noch nicht beschäftigt bisher.
Puh. Also mein Gefühl sagt mir gerade, so ein Durchschnittswert könnte schon so 20-30% sein. Mhm. Und das ist jetzt nicht irgendwie, es klingt jetzt gar nicht so viel, aber es ist, wenn du auf die Zahlen guckst, also eine durchschnittliche Werbefilmproduktion emittiert 6,2 Tonnen CO2-Emissionen. Interessanterweise steigen aber die Emissionen rapide an, umso höher dein Budget ist. Also wenn du, es gibt auch so eine Auswertung, wenn du 50.000 Euro, ich glaube, da sind es dann Pfund, weil es halt die britische ist, aber du musst das halt, die rechnen das alles um in Währungen. Wenn du 50.000 Pfund pro Tag zur Verfügung hast als Produktion, steigt es schon gleich auf 13,9 Tonnen, was ein Projekt
emittiert. Was passiert da? Koberin für alle? Oder?
Ich glaube, das ist wirklich einfach dieses, noch ein Auto für noch ein Fahrer, der nochmal losfahren kann. Oder es sind dann wirklich die Varianten, dass du plötzlich sagen kannst, naja, dann holen wir noch 3 Stühle dazu, weil wir wollen halt, dass es perfekt läuft. Oder dann kann man auch wirklich sagen, na, wir fliegen jetzt nochmal schnell die und die Person ein. Also es ist schon, du wirst dann, glaube ich, einfach, du fängst an, mit anderen Mitteln zu arbeiten, die halt einfach CO2-intensiver sind. Wahrscheinlich auch, dann kriegen vielleicht auch gewisse Leute irgendwie ein Special Hotel gebucht, weil das vielleicht besondere Darsteller sind. Und umso mehr Sterne ein Hotel hat, auch da, umso mehr CO2-Emissionen werden emittiert.
Gibt es da eigentlich, du hast es gerade erwähnt, gibt es da eigentlich Stars, die sagen, ich mache hier nur mit, wenn ökologisch produziert wird? So ein George Clooney oder irgendwie sowas?
Ich weiß nicht, bei internationalen, aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler schon in Deutschland, die sich da verpflichtet haben. Ich kann jetzt gerade keine Namen nennen, weil das ist so eine ganz große Gruppe, die da unterschrieben haben. Es gibt auch schon viele Regisseurinnen und Regisseure, die sagen, ich mache nur nachhaltigere Produktion und alle müssen bitte darauf achten. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Also wenn gerade die Regie sagt, da achten wir bitte drauf, dann...
Wenn die sonst ihr Team nicht zusammenkriegen oder ihre Schauspieler und Schauspielerinnen, ja?
Ja, aber oder beziehungsweise ist einfach ein guter, ne, wir wissen alle, die Regie ist die Person, die für den Film steht und die Entscheidungen auch künstlerisch trifft, die dann wiederum Auswirkungen haben, auf was wird wirklich gedreht. Und wenn da eine Person ein gewisses Bewusstsein für hat, ist das super.
Mhm. Wenn es jetzt nicht die Regisseurin, der Regisseur ist, der da jetzt oder die da jetzt total drauf loslegt, sondern die Produktion hat dich gebucht oder der Kunde hat es irgendwie durchgedrückt, sind noch nicht alle voll abgeholt, weil du noch nicht dreimal mit ihnen gearbeitet hast. Wie fängst du an? Du hast vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, aber was sind so, was sind die ersten Schritte?
Also ich melde mich bei der Person und sage, dass es eine Produktion ist, die halt nachhaltiger produziert werden soll.
Die Person ist jetzt?
Weiß ich nicht, es ist vielleicht eine Beleuchterin.
Okay.
Mhm. So, sagen wir es so. Und dann schreibe ich der und stelle mich kurz vor und sage halt, worum es geht. Ich mag es auch nicht, die Leute direkt irgendwie zu überfallen und anzurufen, weil das ist meistens so, viele stehen einfach gerade am Set und sind dann so, nee, jetzt gerade nicht.
Du schickst E-Mails.
Ich schicke E-Mails oder irgendwie, keine Ahnung, eine SMS oder sowas. Mhm. Und dann rufe ich die Person an und frage erstmal, ob sie irgendwie schon mal Berührungspunkte mit dem Thema hatte. Weil das ist irgendwie immer, du brauchst eine Ausgangslage. Worüber sprechen wir eigentlich? Fangen wir von Anfang an oder ist das schon ein Grundwissen oder ist die Person schon, dass sie sagt, alles super, ich bin schon voll drin und dann sprechen wir darüber, wie cool das alles funktioniert. Auch alles schon solche Gespräche.
Wäre cool, wenn die auch alle Zertifikate hätten, dass man auch irgendwann in der Zusammenstellung des Teams vielleicht sagen kann, ich hole mir die Beleuchterin, die das Zertifikat schon hat.
Das wäre mega, tatsächlich.
Gibt's noch nicht, ne?
Ja, nee, gibt's noch gar nicht. Neue Idee hier.
Klar, immer.
genau, und dann sprechen wir über das Department. Und es ist auch nicht so ein, ja, also dann mach doch jetzt mal das und das und dann versuch doch mal das und das, sondern es ist wirklich immer eher so ein Gespräch. Also es ist ein Gespräch wie, hey, wie arbeitest du? Und wo sind da Punkte, wo man vielleicht bei diesem Projekt sagen kann, da passt man was an. Weil es bringt...
Du machst dir fleißig Notizen.
Genau, genau, richtig. Und das notiere ich mir alles und dann im besten Fall sprichst du dann mit den Leuten irgendwie am Set nochmal vor Ort und du kriegst ja dann auch mit, wie ist es gelaufen. Und dann gibt es eigentlich immer so ein Vorher-Nachher. Was haben wir uns vorgenommen an Maßnahmen und was wurde am Ende tatsächlich umgesetzt? Und dann zieht man da so ein Fazit draus.
Das heißt, erst sprichst du mit der Beleuchterin, dann fragst du die Produktion oder wenn du es selber machst, kennst du die Kontakte, wer macht eigentlich das Catering, dann geht da die nächste E-Mail hin und so gehst du Department für Department tagelang durch und führst Gespräche.
Genau, also immer die Head-Offs nur, also wenn man alle anruft, hat man halt wirklich, das haben wir auch gerade schon gehabt, hast man einfach mal 50 Leute am Ohr, das kann man nicht leisten, aber genau mit den Head-Offs und dann mit der Bitte, das Team zu informieren und es gibt auch immer kurz vor Dreh ein Green Briefing, was wir schreiben, was dann an alle Leute, wenn die Dispo zum Beispiel rausgeht oder eine erste große Rundmail, wo dann steht, hey, hier ist auch ein Green Briefing, bitte lest euch das durch.
Und jetzt hast du mit denen allen telefoniert, hast die Notizen gemacht, dann kriegen die wahrscheinlich nicht nur das eine große Briefing, sondern sagst du denen dann 3 Tage später, so, ich habe mir Gedanken gemacht, hier sind meine Vorschläge oder?
Ja, beziehungsweise manchmal hat man auch schon viel Vorarbeit geleistet und weiß schon so ein bisschen, kann schon direkt am Telefon reagieren, aber manchmal gibt es dann auch wirklich so Gespräche wie, ah ja, guck mal, dann haben wir vielleicht Lösung XY, wäre vielleicht eine Sache für uns und dann recherchiert man und dann hakt man manchmal nochmal nach und sagt, du, ich hab da nochmal geschaut, das und das wäre eine Lösung für uns, denkst du, das ist machbar, ne, budgetär, zeitlich und so weiter, aber klar.
Weil wenn am Ende dieses Label wichtig ist, eben auch wegen der Förderung und Co., dann reicht ja wahrscheinlich nicht, ja, wir haben alle mal mit Chiara telefoniert, am Ende hat sie nochmal geguckt und im Bericht steht dann drin, 20% hat geklappt, 80% hat nicht geklappt, sondern du wirst ja bestimmt ein paar feste Kriterien erfüllen müssen, oder?
Genau, ja. Also gerade bei der Filmförderung und so weiter sind das tatsächlich Sachen wie einmal in der Woche, das ist jetzt sehr sachte, aber einmal in der Woche vegetarisches Catering. Also wenn du beim Film bist, drehst du ja mal eben gut 2 Monate oder so. Oder zurzeit ist es noch jedes 4. Auto, bald jedes 3. Auto, dass es ein CO2-reduziertes Fahrzeug sein muss. Also
what the hell ist CO2-reduziertes Auto?
Damit wird
Auto?
Einfach alles eingeschlossen, was E-Fahrzeug, Hybrid, okay. Erdgas, also alles, was nicht typisch Dieselbenzin ist.
Kleine Babyschritte, okay.
Genau, wobei das gar nicht einfach ist, das mit den Fahrzeugen.
Die zu kriegen?
Ja, super schwer. Fast immer reißt man das Kriterium.
Wahnsinn. Also hast du da auch eine Liste, die gehst du durch. Was passiert denn, wenn jetzt der Beleuchter dir sagt, sorry, aber wir brauchen hier den Oldschool-Generator, LEDs sind für uns auch keine Optionen bei den Lampen, falls das überhaupt schon ein Thema ist. Gibt so HMIs, könnte es ja nicht sein, aber gibt es große Scheinwerfer mit LEDs inzwischen und so weiter?
Gibt es aber alles noch sehr wie, also die wirklich großen, die jetzt hier irgendwie eine, weiß ich wie viel kW Ari ersetzen, da gibt es schon so Sachen, aber die sind halt alle noch nicht unbedingt am Markt.
Was ist denn das, wenn der sagt, sorry, aber hier mein Til Schweiger-Look, das weiche Licht, ich brauche das. Was machst du denn dann?
Einen Kompromiss finden. Na, also wenn man sagt, irgendwie, wenn er sagt, du, ich brauche jetzt aber die und die Lampe und die ist, ne, da ist auch wieder die Frage, künstlerische Freiheit, also was heißt Freiheit, aber in diesem Fall, was ist wichtiger für den Film, dass das Licht genauso ist oder dass man die Nachhaltigkeit trifft, da könnte man sich jetzt ewig drüber streiten wahrscheinlich. Aber dann ist es halt so mein Ansatz zu sagen, okay, wenn du die Lampe benutzt, wo kannst du woanders einsparen? Also kannst du dann irgendwie eine kleine Glühlichtlampe doch mit einem LED, mit einer LED ersetzen? Oder kriegen wir es vielleicht hin an, 5 von 10 Motiven den Generator zu vermeiden, sondern dass wir mal mit dem Aufnahmeleiter sprechen oder mit der Aufnahmeleiterin und da dann doch einen Feststromanschluss legen können. Also dass man wirklich drumherum arbeitet, dass man versucht, Wege zu finden, die es ermöglichen, dass trotzdem etwas getan wird.
Boah, das klingt jetzt aber irgendwie auch nach einem ganz schönen Pain in the Ass, wenn
ist
du dann
teilweise.
Mir dann hinterher telefonieren würdest. Ich glaube, ich wäre ruckzuck genervt.
Ja, ja, also alles passiert. Passiert alles. Man muss auch manchmal brauche ich dann einfach eine Zeit, in der ich einfach nur als Producerin tätig bin und wieder mal kurz eine Pause davon habe.
Weil das ist der entspanntere Job für dich?
Nicht unbedingt entspannter, aber es passiert wirklich, dass ich manchmal denke, oh, ich habe gerade einfach so ein bisschen, ne, wenn du viel gerade diskutieren musstest oder einfach auch merkst, ne, die Leute, ja, sind auf eine Art vielleicht gerade ein bisschen genervt oder die haben auch einfach nicht die Kapazitäten dafür, dann ist es schon manchmal, verliert man so ein bisschen die Motivation auf on the long run. Mhm. Und manchmal brauche ich dann einfach so ein paar Wochen, wo ich wieder eine Pause davon habe und dann habe ich auch wieder Bock.
Ja, irgendeiner muss ja für uns kämpfen. Und dann, ja, also ich bin jetzt erstaunt, ich hätte mir ehrlich gesagt noch einen größeren Effekt erhofft, als du vorhin so diese 20-30% meintest. Ich hätte gedacht, du gehst da einmal mit der Axt durch. Die Aris sind weg, alles LED-Scheinwerfer, nur noch Pappbecher und Geschirr. Ich habe bewusst nicht Plastikflaschen gesagt oder Plastikbecher. Dass der Effekt noch größerer wäre, weil eben ja dann doch der Aufwand oder der Nervfaktor relativ hoch ist. Oder?
Also wie gesagt, das ist jetzt so ein Gefühlswert von mir gewesen. Wenn wir jetzt überlegen, ne, vegetarisches Catering spart 30% ein oder wenn man auf Ökostrom geht, spart es so 94% ein. Und also das ist so ein Richtwert, weil wir auch ganz viele Dinge noch gar nicht messen können. Also ich kann zum Beispiel gewisse Parameter bei einer Produktion einfach noch nicht messen. Ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin, die sich den ganzen Tag nur mit CO2-Bilanzen und Zahlen auseinandersetzt. Das muss man auch wirklich dazu sagen. Es gibt einfach Bereiche in der Produktion, die können noch nicht abgedeckt werden von diesem Rechner. Und deshalb ist das vielleicht bei den Zahlen so ein Wert. Aber der an sich, das, was es hinterlässt, wenn du mit so einer Produktion lange zusammenarbeitest, mit denen viel sprichst, ist noch ein viel größerer Effekt. Ja. Weil du diese Gespräche geführt hast, weil sie das vielleicht in ihren Alltag mitnehmen zum Teil oder ins nächste Projekt. Und das ist mir viel wichtiger. Also ich versuche auch immer zu sagen, ich habe jetzt hier viel mit Zahlen rumgeworfen, aber die eigentliche Arbeit ist es, so ein bisschen einfach in diese Produktionsroutine reinzugehen und zu schauen, wo können wir dann irgendwie ein bisschen was anders machen. Und diese Zahlen, da versteifen sich gerade wahnsinnig viele Leute drauf. Und das ist so, finde ich persönlich, also jetzt meine ich gar nicht dich damit, wenn du mich nach Zahlen fragst, aber wenn es immer darum geht, unsere Bilanz. Ja. Das ist ein CO2-Rechner, der wurde für den Film gebaut. Der wird gerade immer und immer und wie immer wieder angepasst. Und wie gesagt, ich kann keine einzige Requisite mit übernehmen. Wie auch? Also da müsste ich ja wirklich eine Liste haben mit, diese Vase war 30 Zentimeter groß, das ist der CO2-Ausstoß. Dieser Stuhl war aus Eichenholz. Das geht gerade gar nicht, lässt sich nicht abbilden. Deshalb, mein Empfinden ist, dass der Effekt ein viel größerer ist, als den, die du über eine Zahl ablesen kannst. Aber irgendwas müssen wir sagen. Irgendwas müssen wir zeigen, deshalb errechnen wir das.
Irgendwas muss bei der Filmförderung auf dem Zettel stehen am Ende.
Ganz genau.
Und ja. Harter Cut zu einem anderen Thema. Du, wenn du jetzt gesagt hast, Beförderung und Location ist eigentlich mit der größte Hebel. Habe ich richtig verstanden, ne?
Ja.
Wie sieht's dann mit neuen Technologien aus? CGI ist jetzt keine neue Technologie, aber es gibt ja auch neue LED-Wände, die zusammen irgendwie mit der Unreal Engine ganz neue Sachen irgendwie ermöglichen, live, also wo du gefühlt kannst, einen Schauspieler in jedes Set stellen, in jede Beleuchtungssituation und das Ganze kann irgendwo in der Halle in Brandenburg, in Potsdam, in Babelsberg stattfinden. Ich weiß nicht, ob die Technologie da schon haben.
Ja, haben sie.
Haben sie, okay. Machst du sowas auch, gibst du da Vorschläge oder sagst du, ne, das entscheiden die eh auf der Kreativebene, ob sie so arbeiten wollen oder nicht?
Bisher war es noch nie bei einer Produktion, die ich betreut habe, irgendwie Thema, einfach weil die Technologie ist zwar super gut und ich glaube hier bei den 1899, diese Serie von den Dark-MacherInnen, das war ja fast der ganze Film, der so produziert wurde.
Jetzt muss ich es mir angucken, jetzt bin ich neugierig.
Okay. Ja, tatsächlich, haben da ein Schiff reingebaut.
Und ich weiß, es ist von Westworld, da wurde auch, glaube ich, viel in dieser Technologie gedreht, aber wir schweifen ab, okay. Mhm.
Also super spannend, es ist einfach immer noch wahnsinnig teuer, sodass viele Produktionen, gerade so kleinere, das lohnt sich nicht finanziell, einfach gar nicht. Ich finde es ein super spannendes Thema, was aber gerade noch, wo man so ein bisschen merkt, da hapert es doch so ein bisschen, ist, dass teilweise manche, also es ist ja trotzdem, man darf das nicht vergessen, es sind riesige Wände, auch wenn es LED ist, weil da fließt wahnsinnig viel Energie rein und dann baust du ja vorher diese Welt. Also du setzt dich ja vorher hin und baust das, was auf den
Computer.
LEDs, genau. Und das auch alles zu rendern. Und alles.
Aber das ist ja alles Ökostrom.
Das ist alles Ökostrom, aber trotzdem sehr viel Energie. Mhm. Aber, und jetzt kommt's, es ist halt nicht immer Ökostrom. Es gibt Studios, die haben nicht so gute Stromzufuhr bei sich und haben draußen deshalb einen Generator stehen.
Du verarschst mich.
Nein, I don't. Und somit ist der Effekt, den du eigentlich vielleicht erzielen möchtest, indem du nicht in die Wüste fliegst, um da einen Autoshot zu drehen, halt auch wieder dahin.
Ja, darüber redet auch wieder keiner, ne?
Nee, weil es natürlich, ne, eigentlich willst du sagen, hey, wir sind so fortschrittlich und so, und dann reicht die Stromleitung nicht. Das ist natürlich, erzählt man nicht gerne. Deshalb ist es halt, gerade sind wir noch an einem Punkt, wo ich sage, muss nicht unbedingt die bessere Alternative sein, aber sowas entwickelt sich ja auch weiter.
Ich erinnere mich immer gerne an so ein Video von so Querdenker und Anti-Öko-Aktivisten und Co., die dann gerne so ein Video teilen. Ich weiß nicht mal, ob das echt ist, wo du dann, ich weiß nicht, hast irgend so ein Energie-Ladestation-Betreiber oder Autohersteller oder sowas, die so ein ihr neuestes Auto vorstellen, ganz viel Tamtam, große Show, und dann geht so ein Kabel hinten raus und 500 Meter weiter steht der Generator, der das ganze Ding lädt. Ich sehe das öfter mal auf Social Media, keine Ahnung, ob es
ja,
überhaupt stimmt und echt ist.
Alles solche Dinge ist natürlich nicht so, also ich will das halt auch alles nicht beschönigen und sagen, die Welt ist dann so perfekt, wenn wir es so und so machen. Man muss ja einfach irgendwie ehrlich sein, wo wir gerade stehen.
Das sind die Momente, wo du am ehesten dir schon mal mit der flachen Hand an die Stirn geklatscht hast am Set.
Oh ja. Auf jeden
Gib
Fall.
Gib uns Anekdoten. Muss ja keine Namen nennen.
Nee, also dass ein E-Auto über ein Jenny geladen wurde, klar. Schon gesehen. oder tatsächlich, ja, du willst Mülltrennung machen, dann stehen die Müllbehälter da, aber es ist nicht beschriftet, was ist. Ne? Also Mülltrennung ist ein ganz kleiner Part, aber es ist ein symbolischer Part, der da Leute immer wieder daran erinnert, ha, wir machen hier was. Und dann steht aber nicht Papier, Plastik und Restmüll dran, sondern einfach 3 Tonnen nebeneinander, und dann kannst du dir vorstellen, wie die Mülltrennung funktioniert.
Nimmst du dir dann sofort das Crepe-Tape und den Stift und schreibst du es drauf oder gehst du einmal kopfschütteln dran vorbei? Und
nee, ich sag natürlich, hey Leute, habt ihr mal geguckt?
Also wenn es auch nicht mit dem Stift rum, sondern delegierst, also sagst.
Ja, genau. Also hätte ich jetzt was dabei gehabt in dem Fall, aber das war wirklich auch noch irgendwie so ein regnerischer Tag, und dann weißt du, ist es gleich wieder abgewaschen. Dann muss dann irgendwie ein anderes System her. Aber das natürlich geht man dann hin und sagt, hey, schaut mal, das wäre noch verbesserungswürdig. Das ist ja was so Einfaches. Also wirklich einfacher geht's ja gar nicht. Alles schon irgendwie solche Dinge. Also da gibt es wahrscheinlich noch wahnsinnig viel mehr. aber wenn es drauf ankommt, fallen die Dinge natürlich nicht ein. Aber ich glaube, am meisten, ich habe es selber nicht erlebt, aber am meisten am Kopf geschlagen habe ich mir bei dieser Sache mit dem LED-Studio und dem Generator draußen.
Das ist wirklich doll. Ich habe mir vorher mal den Spaß gemacht und habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch hier einmal gesagt, hallo ChatGPT, gib mir mal bitte alle Themen, ich habe hier heute die und die zu Besuch und so weiter und so fort. Ich habe aber das Gefühl, wir können jetzt alles nochmal eintauchen, so in die ganzen kleinen Sachen, Energie, also es gibt viele Fachbegriffe, ich weiß nicht, ob du noch Themen loswerden möchtest, ne? Energieaudit, du hast jetzt vieles, glaube ich, eher so für mich, für den Laien beschrieben, wo du drauf guckst, aber gibt es Sachen, wo du sagen würdest, zum Beispiel, ich bin jetzt Fotografen, 90% unserer Hörerinnen und Hörer hier sind Fotografen, wir haben gar nicht so riesen Sets.
Ja.
Gibt es Stichworte, die wir googeln können oder die du nochmal nennen möchtest, wo du sagst, achtet mal drauf, auch ihr könnt das. Nicht nur zu Hause in der Wohnung den Ökostrom anmelden, kleiner Reminder an dieser Stelle, Pause drücken, www.naturstrom.de, das passt schon. Was können auch wir Fotografinnen und Fotografen machen, um effizienter zu produzieren? Oder nicht effizienter, also ökologisch effizienter zu produzieren?
Ich glaube, das Erste ist, sich wirklich erstmal kurz mit dem, was man in seiner Routine immer und immer wieder schon alleine macht, auseinanderzusetzen. Also wie ist eigentlich mein Ablauf? Und manchmal merkt man dann, das mache ich ganz automatisch, aber könnte eigentlich auch noch anders funktionieren. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir auch noch mal kurz sagen, wie so dein Ablauf oder deine Routine bei einem Shooting ist. Und vielleicht kann ich dann so ein bisschen reingehen.
Ich weiß auch genau, wo du als Erstes jetzt sagen würdest, muss das dann sein, weil ich kenne Kollegen, die das schon umgestellt haben. Ich habe ja nur relativ kleine Produktionen. Das sind meistens ich und dann höchstens 2 Assistenten. Ich lade meistens meinen ganzen Krempel ins Auto. Da geht's schon los. Und dann fahre ich von dort die 6-8 Kilometer, meistens nach Mitte, wenn es Politiker-Shootings sind, dann parke ich da, dann wird geschleppt, dann wird fotografiert, dann wird manchmal Hintergrundrolle benutzt, 3-5 Meter, dann geht das Ganze wieder rückwärts und that's it. Das ist meine Produktion. Jetzt habe ich dich geärgert, weil du hast, glaube ich, nur einen einzigen Punkt gefunden wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, ich habe sogar 2.
Die Papierrolle und die und das Auto, ne?
Ja, genau. Da ist natürlich immer die Frage, manchmal muss ein Auto einfach sein. Wenn ich jetzt nicht in Kosten denke, würde ich zum Beispiel sagen, kannst du vielleicht ein Auto über Carsharing mieten, was dann irgendwie einen anderen Antrieb hat. So, also für den Effekt tatsächlich.
Ja. Ich kann dir genau sagen, warum ich meins nehme. Ich möchte diesen ganzen Krempel nicht jedes Mal rein rausräumen. Ich habe den Luxus einer Tiefgarage zu Hause. Ich kann das alles drinnen liegen lassen.
Ja.
Fertig. Ja. Das ist also dann Faulheit, ne?
Ja, also ich ist nicht so, dass ich es nicht verstehen würde. Mhm. Das ist natürlich, ne, du hast da alles drin, du weißt, ich kann jetzt sofort eigentlich losfahren, lad noch die Kamera ein und dann geht's und los.
Auch die anderen teuren Sachen, die ganz teuren Sachen, wer das jetzt hört, die liegen nicht im Auto, ihr braucht es gar nicht erst versuchen.
Und ich kann natürlich auch verstehen, dass man mit dem Equipment nicht Bahn fahren möchte zum Beispiel. Mhm. Also das sind alles Sachen, die ich so von meinem Verständnis, Produktion, wie arbeitet man, was sind so gewisse Abläufe, die auch einfach eine gewisse, dass du gut und schnell routiniert arbeiten kannst. Deshalb ist das auch eine Sache, wo ich sage, ja gut, das sind ja auch trotzdem kurze Strecken. Du fährst jetzt ja nicht mit dem Auto jeden Tag 400 Kilometer. Ja. Und da könnte man mal überlegen, wie macht man das Ganze eigentlich? Aber es ist ja, wie du gerade beschreibst, es ist ein ganz kleines Setup. Da kann man wahrscheinlich wirklich Minimalschrauben drehen, weil du hast ja noch nicht mal Einfluss darauf, wo du shootest wahrscheinlich, sondern das wird dir vorgegeben. Genau. Das Einzige, was ich jetzt, wie gesagt, der Hintergrund, da könnte man gucken, ist das FSC-zertifiziertes Papier und ist das zum Beispiel eine Färbung, die jetzt nicht mit großen Chemikalien vorgenommen wurde.
Ich hatte mich jetzt schon auf so einen kleinen Streit angeregt, dass du mir sagst, musst du jetzt 3 Meter Hintergrundrolle verbrauchen, dann hätte ich in meinem Kopf, ne, ich denke mal so ein bisschen voraus in so einem Gespräch, muss ich ja, dann hätte ich jetzt schon vorbereitet, naja, was soll ich denn jetzt machen, wenn der Kunde sich das wünscht, dann. Aber auf die Idee, auf die Papierzertifizierung zu gucken, wäre ich im Leben nicht gekommen.
Ja.
Guck mal, wieder was gelernt.
Und das Ding ist ja tatsächlich, und das ist ja dieser Sinn, ich würde jetzt niemals sagen, warum musst du das denn mitnehmen? Weil das ist ja irgendwie unser Job.
Ja.
Unser Job ist es, dass Dinge irgendwie gut aussehen, dass Leute das anschauen und denken, da möchte ich wissen, worum geht es. Na, jetzt als Fotograf, bei dir, bei den Fotos, die sind ja immer begleitend zu Artikeln oft, das Bild hat mich gecatcht, ich will jetzt weiterlesen. Worum geht es? Oder die Person interessiert mich. Und das ist so wichtig, dass man dann nicht als Person Green Consultant hingeht und sagt, du darfst das jetzt nicht mehr machen. Also gerade solche Dinge, weil das ist ja irgendwie, das ist unsere Arbeit.
Und das hat ja auch eine gesellschaftliche Relevanz, reden wir uns zumindest manchmal ein. aber du könntest jetzt natürlich auch zum Spiegel gehen, in meinem häufigen Fall, und dort mit der Bildredaktion einen Workshop machen und sagen, müsst ihr eigentlich Leute, das passiert bei mir regelmäßig, von Berlin ins Saarland fliegen lassen für 10 Minuten mit Oscar Lafontaine?
Das ist ein viel größeres Thema.
Ja, nicht fliegen, also ich nehme dann die Bahn, aber trotzdem ist ja immer noch Gaga.
Ja, genau. Ja. Also das ist auch in der Filmbranche ein riesiges Thema. Müssen die Teams immer so weit reisen oder kann man nicht Leute vor Ort nehmen? Jetzt könnte es wieder die Debatte geben, naja, aber die wollen ja dich als Fotografen wegen deiner Bildsprache. Ne, das ist einfach eine riesige Diskussion, die ich glaube ich auch nicht bald gelöst wird. Aber das ist aus meiner Sicht heraus natürlich ein Thema, zu sagen, hey, es gibt tolle KünstlerInnen und Menschen, die fotografieren, die filmen. Du machst das besonders gut in Berlin, Brandenburg, Umland. Gibt es nicht auch eine Person, die das dort vor Ort machen kann?
Safe. Ja.
So, aber wie gesagt, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch viele, die sagen, ah, so geht das nicht, weil wir wollen genau diese Person haben.
Ja, habe ich früher auch gedacht, so der Traum eines jeden Fotografen, in meinem Fall ist ja dann, und dann jette ich um die ganze Welt und, also mir geht es gar nicht ums Jetten, sondern um die Welt sehen und das Reisen und so weiter, aber ist ja auch aus ganz anderen Hintergründen inzwischen ein Trend dazu entstanden, einfach wirklich Leute von vor Ort zu buchen. Wir haben halt früher immer irgendwie den Kriegsfotografen aus den USA in irgendwelche dritte Weltländer geschickt und die eine völlig andere Perspektive auf dieses Land haben als vielleicht eine Fotografin von vor Ort. Also es sind ja noch nicht nur ökologische Gründe.
Absolut.
Und ich sehe das ehrlich gesagt bei den Magazinen, ja, Bildredakteure arbeiten gerne mit ihren liebsten Leuten zusammen. Aber ist es jetzt wirklich kriegsentscheidend, ob jetzt Andreas Kudowski aus Berlin da gewesen ist oder jemand aus München, 100 Kilometer, ein bisschen mehr ist es glaube ich schon, in Saarland, aber rübergefahren ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, dem Leser ist es, solange das eine hohe, konsistente Qualität hat, ist das doch total egal, oder?
Also ich will hier niemanden den Job wegnehmen und abreden und so, aber ich würde sagen, ja, also genau das sind halt dann, das sind aber schon wieder diese großen strukturellen Themen, ne? Weil da müsste, wie du sagst, da müsste man jetzt zum Spiegel gehen und sagen, oder zu jeder anderen Zeitung und sagen, Mensch Leute, schaut euch doch mal euer Netzwerk an, kann man ja auch alles wunderbar aufbereiten, dass man sagt, ja, da ist unsere Person, die fotografiert werden soll, und in dem Umkreis haben wir die Leute. Hm. Das ist eigentlich eine Sache, die super machbar ist, aber ja, wahrscheinlich haben die manche Leute auf Kurzwahl, so ungefähr. Ja, klar. Ja. Und dann hat man gerade schon miteinander gearbeitet, dann ruft man die Person nochmal schnell an.
Aber ich kenne KollegInnen, die sich es aber auch leisten können, weil sie gut gebucht sind, die sagen, ich fahre nicht unter x Produktionstage mehr als so und so viel 100 Kilometer. Also ich fahre nicht für einen Tag durch die halbe Nation, was wir irgendwie früher oder die meisten immer noch machen. Ist ein Reisetag, auch gut. So, ne?
Genau. Aber hast du das Gefühl, dass sich das an sich gerade, dass da trotzdem schon so ein bisschen was passiert?
Also in meiner Berliner Bubble ja. Ich will jetzt hier nicht zu viele Namen droppen, aber Fotografen, die mit Lastenfahrrad die gleichen Jobs machen wie ich. Es geht definitiv. Ich kenne Fotografen, die haben kein Auto oder haben sich ihr Auto bewusst abgeschafft und fahren jetzt mit Taxi. Ich meine, ob es das jetzt so viel besser macht, keine Ahnung.
Das ist wahrscheinlich eher so ein Allgemeinding. Ich möchte in meinem ganzen Leben kein Auto mehr haben.
Da geht es wahrscheinlich dann vielleicht, wenn man es schön sehen möchte, auch um Anschaffungsproduktionskosten. Ist ja auch Energie, Materialaufwand und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, einzelne Leute, das sind aber die, wo man auf Social Media mitkriegt, dass sie den Klimawandel verstanden haben und so weiter, achten darauf. Aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt in der Magazinbranche, die den Bach runtergeht. Tut mir leid, das so salopp sagen zu müssen, vom Produktionswunsch her von dem Magazin keinen Wandel, nein. Mhm. Ja, also höchstens durch fehlendes Budget. Also der Spiegel schickt einen heute nicht mehr 2 Wochen irgendwo nach Indien oder irgendwie so.
Wobei das ja auch interessant ist, weil auch das fehlende Budget könnte ja eingespart werden, indem man eine Person vor Ort nimmt.
Na klar.
Nicht halt, ne, wir wissen alle, dass leider Züge auch nicht das günstigste Transportmittel ist. Auch das ist dann
also, was ich schon für irrsinnige Rechnungen geschrieben habe, wo man denkt, es ist doch absurd, dass ich das jetzt hier rausschreiben darf. Und beim letzten Mal haben wir uns über die 50 Euro mehr oder weniger für meine Assistentin gestritten. So,
ja, ganz genau. Aber spannend. Weil das ist ja eigentlich auch eine Sache, die man relativ gut, einfach, schnell, würde ich jetzt behaupten, lösen könnte.
Wenn bei allen Beteiligten der Wunsch da wäre. Ja.
Genau.
Ja. Oder der Incentive. Sind ja nicht alle doof oder faul oder sonst was, sondern haben halt ihre eigenen Sorgen und sind auch froh, wenn sie dann irgendwann zumachen können. Heft produziert, danke.
Ganz genau. Dann wieder
paar
Zeit,
anderen
Druck,
Partner, Kinder
Geld.
Wiedersehen, anstatt sich über sowas auch noch Gedanken zu machen. Ja.
Ja.
Okay, also wir lernen, bei FotografInnen und Fotografen gibt es nicht so wahnsinnig viele Hebel, außer hauptsächlich eben Transport und so ein bisschen bei Produkten, die man kauft, auf Nachhaltigkeitslabel achten. Und vielleicht, wenn man in der Position ist, auch bei den Kunden vorsichtig Awareness schaffen, ohne sich seine eigenen Jobs damit zu gefährden.
Unbedingt.
So ausdrücken. Ja,
ne? Ja, unbedingt. Ich meine, jetzt den Fall, den du gerade beschrieben hast, deine Routine, dein Alltag, da gibt es ja auch noch andere. Es gibt ja auch trotzdem Studioproduktionen. Mhm. Da gibt es dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Person, die sich darum kümmert, dass das Studio gebucht wird, dass es ein Styling gibt, dass es einen Catering gibt. Auch da kann man ja ansetzen. Also,
aber gibt es da, ich muss da nochmal nachhaken, bei meiner kongenialen Idee von vorhin, auch die Subleute zu labeln. Gibt es da gar keine Label bisher?
Es gibt allgemeine Labels, zum Beispiel B-Corp oder solche Dinge. Da kann sich Unternehmen zertifizieren lassen. Aber so in unserer Branche spezifisch gibt es noch nichts tatsächlich. Was ja auch an sich, also es wird ja wahrscheinlich bald sowieso erschwert, dass durch die EU es gibt ja so viele Siegel mittlerweile. Jeder gefühlt kann ein eigenes Siegel.
Und das ist wahrscheinlich auch das Problem, warum so eine Übersicht aufzubauen schwer ist, weil dann kann ja wieder jeder behaupten. Ne?
Ja, und vor allem auch eine Glaubwürdigkeit. Seitdem irgendwie rausgekommen ist, dass gewisse Siegel einfach von den eigenen Unternehmen geschaffen wurden, um sich selber quasi ein Siegel zu geben. Und das soll ja auch bald von der EU ohnehin eingeschränkt werden, dass es gewisse Richtlinien gibt, wann du ein Siegel haben darfst und wie es geprüft werden muss. Deshalb würde ich auch sagen, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt oder jetzt ist vielleicht ein guter, um es richtig zu machen, aber das ist ein ewig langer Prozess. Das ist ganz oldschool Nachfragen. Also ich rufe dann wirklich ein Studio an und sage, hey Leute, wir drehen bei euch, habt ihr Ökostrom?
Wie reagieren die?
Muss ich mal fragen? Und die
meistens,
natürlich
oder?
Sich... Ja, also so... oder du merkst es halt auch, wenn es große Studios sind, dass die gefühlt täglich angerufen werden. Weil Green Motion, die ganzen ökologischen Standards, die müssen...
Die schicken dir dann gleich ihr PDF rum, wo alle...
Also Zertifikat vom Stromanbieter.
Die sagen, frag mir jetzt bitte nicht alle Fragen ab, du kriegst unsere Antworten hier.
So ungefähr. Ja, genau. Aber deshalb, also um nochmal darauf zurückzukommen, das ist ja auch eine Variante, als Fotograf und Fotografin zu checken, wo shoote ich. Und auch, ich weiß, man hat selber nicht immer unbedingt dann den Einfluss da drauf, aber wo kommen denn die ganzen Dinge her, mit denen ich arbeite? Kann ich da irgendwie einen Einfluss nehmen? Ich weiß, dass es nicht einfach ist und man hat da auch nicht am Ende irgendwie das letzte Wort dazu, aber man kann halt so, wie du gerade meintest, ne, so vorsichtig Input geben und einfach mit den Leuten, ich merke so einfach am Set, wenn man gerade die Mittagspause hat und man kommt eh irgendwie auf das Thema, es funktioniert richtig gut, da einfach so ein bisschen drüber zu reden und zu schauen, einfach zu sagen, wie man selber drüber denkt, ohne jetzt halt wieder den Finger zu zeigen. Es klappt meistens ganz gut.
Ich würde gerne noch mal was Persönliches fragen wollen, wenn ich darf. Wenn nicht, schneide ich es raus. Bist du denn dann ein perfekter Mensch im Alltag?
Nein,
auf keinen Fall. Auch nicht?
Natürlich nicht. Also,
du fliegst manchmal? Und alle deine Schuhe sind auch nicht vegan?
Nicht alle,
aber doch. Nee. Also du versuchst es.
Ja, schon, also ich versuche. Ne?
Es ist nicht nur dein Job. Es gibt ja Leute, die machen so einen Job und zu Hause sind sie dann das Monster.
Nein, um Gottes Willen. Also ich achte darauf, wie ich mich bewege. Klar habe ich auch mal irgendwo in Urlaub, wo man jetzt nicht mit der Bahn hinkommt, aber zum Beispiel ganz klassisch. Ich glaube, ich bin schon 5-6 Mal nach Südtirol mit der Bahn gefahren. Mhm. Sind dann halt gute 11 Stunden, aber es ist auch eine wahnsinnig nette Bahnfahrt. Sieht schön alles um einen herum aus. Und ich achte sehr bei meiner Kleidung drauf. Also es passiert ganz, ganz selten, dass ich wirklich mal etwas von einem Fast-Fashion-Unternehmen kaufe, sondern dann wirklich faire Labels oder halt gucken, kann ich das irgendwo Secondhand bekommen und versuche da wirklich, oder ich gehe wahnsinnig gerne zu meiner Schneiderin um die Ecke, wenn irgendwas so, wo man denkt so, es ist nicht mehr perfekt oder kürzen lassen, was auch immer. Also viel lieber das, als dann irgendwie was Neues zu kaufen. Aber perfekt? Nee, auf keinen Fall.
Ich glaube auch der Anspruch an alle Leute, perfekt zu sein, du hast es vorhin auch schon ein, zwei Mal so angehaucht, hat meiner Meinung nach vielleicht sogar manchmal einen negativeren Effekt. Absolut. Dass Leute einfach nur noch genervt sind und das trotz.
Ja, oder
die Weißwurst.
Wie gesagt, ich habe mich
in den Wagen packen.
Jetzt erst recht. Ja. Ich habe ja eine Zeit lang wirklich so immens drauf geachtet. Ich würde sagen, das war so ungefähr Corona-Zeit, ein bisschen davor. Wirklich, was kann ich wieder verwenden? Kann ich das jetzt so kaufen? Da ist jetzt eine Plastikverpackung drum. Ich habe wirklich irgendwann gemerkt, du wirst ein bisschen irre, weil du dir selber Dinge verbietest oder dann ein schlechtes Gewissen hast. Wo ich dann irgendwann aber auch gemerkt habe, es ist eigentlich ein Problem, was so groß ist, was ich alleine, also ich darf jetzt mich dafür nicht einschränken, dass ich zum Beispiel, dass die Weintrauben eine Hartverpackung drum haben, wenn ich gerade gerne Weintrauben hätte, aber weiß, zum Beispiel, wie gesagt, im Biomarkt ist halt einfach die Preise, wir wissen, wie sie durch Inflation und so sowieso gestiegen sind. Du hast halt nicht immer alle Möglichkeiten. Und dann ist es halt mal, es ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, verstehe mich nicht falsch, aber dann kauft man das halt einfach, weil man weiß, ich kann jetzt gerade nichts an dem Zustand ändern, dass es das nur so gibt, diese Sache.
Ich habe es auch im privaten Umfeld schon erlebt, Menschen um mich herum gehabt, die waren sehr dogmatisch und ich bin dann wirklich manchmal eher zu so einem, nicht mal bewusst, aber so einem, jetzt nervt es mich nur noch, jetzt bin ich hier fast anti und es gibt Menschen in meinem Umfeld, die sind dann, ja komm, du weißt selber, dass es, also ohne, das klingt jetzt so passiv-aggressiv, aber du weißt selber, dass es nicht gut ist, aber ich muss es nicht jedes Mal erwähnen. Ich erwähne es hier und da mal und mein Verhalten hat sich da zumindest eher bei manchen Sachen geändert als bei der belehrenden Methode.
Ja, das glaube ich sofort. Hast du was im Kopf, was sich bei dir irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen, wo du sagst, da war ich vor, weiß ich nicht, 5-6 Jahren noch ganz anders drauf?
Alles, was du bis auf die kurze Hose gerade an mir siehst, nee, und die Schuhe auch nicht. Naja, egal, ist irgendwie bei grundstoff.net gekauft. Mhm. Das ist, kennst du die?
Tatsächlich auch nicht gehört.
Ist einfach das, was ich ganz gut finde, eben nicht Öko, Öko, Öko und ich muss in einem kleinen Laden irgendwo stehen und mich von irgendjemandem zulabern lassen, der eigentlich schon mich wieder bewertet, sondern es sind Online-Händler, die sind nicht völlig dogmatisch, sondern sagen, wir kaufen hier nach bestem Wissen und Gewissen von allen möglichen Herstellern T-Shirts, also ganz Grundstoff, das sagst, alles, was man so täglich braucht, keine fancy Klamotten, weil da gibt es wirklich keinen Grund dafür, die von H&M oder sonst wo zu kaufen. Ja. Das ist dann mal alles fair produziert, mal Bio, dies, das, jenes, nichts davon ist perfekt, manches schon, aber man sieht genau, wie weit ist es, fertig, Problem gelöst, mehr oder weniger.
Ja, ja, aber genau das wäre schon, sich da die Gedanken zu machen, ist ja schon der Schritt, um zu sagen, gut, ich guck jetzt mal, was gibt's denn da noch anderes?
Genau, und deswegen war meine Frage oder war meine Irritation gerade so groß, als du mal oder wir festgestellt haben, dass es eben nicht mal wirklich Labels für Studios, Beleuchter und so weiter und so fort gibt. Es wäre ja das Einfachste der Welt, da eine kleine Datenbank aufzubauen.
Ja, total.
Die Schwierigkeit wäre dann eher auch zu hinterfragen, wenn einer sagt, das Studio ist öko, da auch mal hinterher reinzugucken. Aber ich habe lieber ein, zwei, die dann dabei schummeln von 50 Studios, als gar nicht zu wissen. Und es ist kein Thema beim Buchen.
Ja, das stimmt. Also du musst dir eigentlich momentan selber deine eigene Liste schaffen. Ja,
die hast du.
Mit Nachfragen, mit immer wieder auch aktualisiert Nachfragen. Das ist immer noch so bei euch.
Ändert also sich das auch? Also machen da manche auch mal einen Schritt rückwärts?
Tatsächlich durch die ganze Wirtschaftskrise jetzt gerade haben viele wieder den Stromanbieter gewechselt.
Wow.
Okay. Also das ist schon so, gerade bei Hotels und so weiter passiert oder bei großen, nee, wobei bei Studios nicht, aber bei Hotels.
Hotels checkst du auch?
Ja, müssen wir, wenn es nach Green Motion geht.
Mhm.
Ja, dann
der Standard von der Förderung.
Genau, ja. Richtig. Da muss dann geguckt werden, was macht das Hotel. Und ja, dann telefoniert man auch gerne mal mit diversen Hotels in ganz Europa. Und stellt sich vor, und die sind, glaube ich, meistens immer nur, wer ist da gerade dran? Aber ja, ich frage mal.
Und ja, dann kannst du dir wahrscheinlich auch nicht immer ein Zertifikat geben lassen, sondern reicht auch manchmal wahrscheinlich ein Jahr, wir haben Ökostrom, oder?
Ja, tatsächlich schon. Weil auch das, ne, es gibt, also ich finde, sobald es um wirklich so offizielle große Audits und so weiter geht, die Unternehmen haben, brauchst du Zertifikate unbedingt. Aber irgendwie, wo kommen wir denn hin, wenn wir komplett das Vertrauen verlieren in Aussagen, in Leute, mit Leuten, denen wir arbeiten? Wenn ich jetzt immer, wenn ich frage, hey, machst du das so und so, und die Person sagt, ja, ich mach das so und so, und ich dann noch sage, kannst du mir das beweisen, ich finde, das ist einfach eine Art, das ist mein ganz persönliches Empfinden, da müssen wir, wie du es gerade gesagt hast, lieber 5 von 50 Studios 2, die scheißen, aber dann hast du irgendwie trotzdem drüber geredet und weißt und so, aber ich finde dieses ganze Beweis mir das, Nachweis hier, gewisse Nachweise brauchen wir, aber ich finde, es hat auf jeden Fall, also es muss auch Grenzen haben, weil sonst hat wirklich gar keiner Bock drauf und so will ich auch gar nicht arbeiten. Also ich will schon noch das Vertrauen in die Person haben, dass wenn sie mir sagt, ich mache das so, dass sie es auch so macht.
Kann ich nachvollziehen, total. Hast du noch Dinge, die du loswerden möchtest? Wir sind jetzt hier nicht sehr faktisch gewesen mit Zertifikaten und dies und das und jenem, sondern mir ging es darum, erstmal überhaupt so ein Grundgefühl, hallo, das ist ein Thema bei unseren Hörern herzustellen. Gibt es irgendwas, was du noch dringend loswerden möchtest?
Eine Sache, die mir auffällt, was vielleicht auch so ein typisch deutsches Ding ist, ist, dass ich glaube, wenn dieses Thema aufkommt, nachhaltigere Produktion, dass alle gleich denken, ich muss das jetzt perfekt können oder gar nicht machen. Also es ist so ganz oder gar nicht ganz oft. Dabei ist es schon wirklich ein Riesending, wenn du einfach nur sagst, liebe Leute, wir fahren Bahn. Und wenn das Einzige ist, das ist schon ein Unterschied, als wenn du ganz normal weitermachst. Und ich glaube, da denken immer viele, wenn es jetzt heißt Green Production und wir machen jetzt irgendwie nachhaltiger, dass du dann 5 Dinge auf einmal ändern musst oder 6 oder 7. Aber dabei ist es viel wichtiger, irgendwie eine Sache schon mal zu ändern und vielleicht beim zweiten Projekt dann mal eine zweite Sache, als es dann nie anzugehen, weil man irgendwie Angst, Respekt, keine Zeit dafür hat. Und das ist, finde ich, super wichtig, dass man da einfach mal startet und guckt, was ist denn die kleinste Sache, die ich heute, morgen, übermorgen verändern kann und damit einfach schon mal anfängt. Und wie ich schon vorhin mal gesagt habe, diese eine Produktion, mit der wir arbeiten, wo wir wirklich gemerkt haben, wie cool, dass wir wirklich Projekt für Projekt Verbesserungen feststellen konnten und sich viel mehr Routine eingearbeitet hat. Das war eigentlich das beste Beispiel, dass es wirklich funktioniert, wenn man irgendwie anfängt. Und auch wenn man dann beim ersten Mal vielleicht für sich das Fazit zieht, ja gut, ein paar Dinge haben noch nicht so gut geklappt, aber viel besser, als sich die ganze Zeit so ein bisschen davor zu drücken, weil man denkt, ich krieg's eh nicht hin. Das ist so eine Sache, die finde ich super wichtig.
Also ich versuche jetzt mal zwischendurch, wenn ich weiß, ich habe hier nicht so viel zu schleppen, dann fahre ich mal mit der S-Bahn und muss nicht ein überaus schlechtes Gewissen haben, wenn ich die anderen 3 Jobs, die 5 Stationen statt mit der S-Bahn mit dem Auto hinfahre, aber ein kleiner Baby-Step ist besser als.
Ja, das ist es schon. Also wirklich. Hm. Das ist so, wenn du eine von 3, von 4 Fahrten mit der Bahn oder mit einem Lastenrad oder ich weiß nicht, irgendwie eine Person ist eh auf dem Weg, weil du mit der zusammenarbeitest und die sammelt dich ein, anstatt dass ihr beide mit einem Fahrzeug fahrt. Das sind ja wirklich so, und wenn es dann mal wieder ist, weil es irgendwie ein Ort ist, wo man nicht so gut sonst hinkommt, du musst noch 10 Minuten mit deinem Equipment laufen, dann ist halt das Auto. Aber genau das ist es tatsächlich. Irgendwie wo ansetzen und dann Step für Step weitermachen.
Könnte es ein schöneres Schlusswort geben als das?
Sag du es mir.
Nein, ich finde, könnte es nicht. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir geben uns alle ein bisschen mehr Mühe in der Zukunft und dann wird das schön. Ich bin heute mal ausnahmsweise Optimist.
Ausnahmsweise Optimist. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt bei dem ganzen Thema ein bisschen sein.
Üben wir. Schön. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, liebe Chiara. Apropos, wenn ich dich buchen möchte, wenn ich mit dir arbeiten möchte, wo finde ich dich?
Oh Gott, mir ist jetzt ganz, ganz peinlich.
Ja,
meine Website ist nicht existent gerade. Tatsächlich, es gibt eine Verbandsseite der Green Consultants in Deutschland. Da gibt es auf jeden Fall meine Kontaktdaten. Ansonsten bin ich auf allen möglichen Netzwerken unterwegs, beruflich und Social-Netzwerke.
Ja.
Crew United, LinkedIn, Instagram eigentlich.
Okay.
Oder über dich.
Oder über mich, genau. Weil das bringt mich direkt zum nächsten Thema. Versuche da ja ein bisschen besser zu werden als früher. Wir verlinken dich und alle anderen erwähnten Personen und Technologien oder was weiß ich nicht, was wir heute hatten, in den Shownotes. Da könnt ihr also nochmal Links finden und so weiter und so fort. Wenn ihr das jetzt hier gut fandet, vergesst nicht, Pickdrop und diesen Podcast auf Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts und so weiter zu abonnieren. Ihr kennt das, ne? Glocke, Kommentare, 5 Sterne bei Apple Podcasts vergeben. Das ganze Spiel, alles, was uns hilft, diesen Podcast hier ein bisschen bekannter zu machen. Und dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Probiert Pickdrop mal aus, weil das macht diesen Podcast hier möglich. Und habe ich was vergessen? Nö. Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Chiara.
Danke dir.
Bis bald.
Ciao.